Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Tag.
Tag.
Wie geht's so?
Ja, bestens.
Bestens? Ui.
Nee, ist gelogen. Aber auch völlig egal.
Ein mieser Lügner. Hätte ich dir abgenommen gerade.
Mensch.
So euphorisch, wie du geantwortet hast. Der Schauspieler eben.
Da, Wahnsinn.
Ich glaube, ja.
Mensch.
Herz drauf.
Mhm.
Ja.
Ja, und selbst, wenn wir schon mit so einem Smalltalk einsteigen.
Oh, nicht gut.
Ach.
Ja.
Erzähl.
Ich habe Rücken.
Das Rücken?
Ich hab normalerweise nie Rücken. Du bist ja immer derjenige, der Rücken hat von uns. Aber seit heute Morgen echt nicht gut, Alter.
Was geht da?
Sogar beim Laufen und so weiter. Der Rücken, hier Rücken halt.
Welcome to my world.
Echt, also sitzen ist scheiße und stehen ist auch scheiße und laufen ist auch scheiße, ey. Das war alles schmerzhaft irgendwie.
Mhm. Weißt du, wo es herkommt?
Wer es erfunden hat? Nee, vielleicht habe ich schlecht geschlafen oder irgendwie dumm gelegen oder so, keine Ahnung. Oder zu viel an meiner Playstation, zu viel vor der Playstation gesessen, so, die ich neu gekauft habe seit 2 Wochen. Kann natürlich auch sein, wenig Bewegung.
Okay.
Aber so der untere Rückenpart. Und dann habe ich sogar beim Laufen gemerkt, ich so, au, 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 bei jedem Schritt.
Mhm.
Das kenne ich von mir gar nicht.
Hm. Ja, dann schnell wieder in die Badewanne.
Das hilft?
Ja klar, Wärme hilft. Logisch.
Ich kann nicht den ganzen Tag in der Badewanne sitzen.
Na, wart's mal ab. Je nachdem, okay, wie weit das noch geht. Nee, also ich meine, erstmal musst du natürlich rausfinden, was es ist.
Oder ob's weggeht.
Ob du halt nur irgendeine ob das jetzt gerade einfach eine Verspannung ist oder ob da irgendwas verrutscht ist.
Okay. Na, ich beobachte das mal, ob das weggeht.
Ja. Ja, leg dich mal in eine heiße Badewanne, wenn es dann am nächsten Tag immer noch so ist, dann kannst du mal zum Arzt gehen.
Okay, also heute ganzen Tag auf jeden Fall hier, also wenn ich ganz still liege oder still sitze, dann merke ich es natürlich nicht. Aber in dem Moment, wenn ich mich bewege oder aufstehe oder laufe, merke ich Rücken. Ich werde alt.
Das ist, ja, ich meine, was soll ich sagen? I feel you. Das ist ja nun wirklich eine Einschränkung, das merkst du halt wirklich fast bei allem. Also du kannst dann ja irgendwie nichts wirklich machen.
Ja.
Weil du für alles halt einen scheiß Rücken brauchst.
Ich habe echt überlegt, ob es am Beamer liegt, weil ich ja primär jetzt über den Beamer geguckt habe und dann so ein bisschen mich so nach hinten fleze und nach oben gucke.
Hast du es im oberen Rücken? Oder
nee,
was?
Im unteren.
Schon im unteren Rücken. Ja.
Weiß nicht.
Naja, also wenn du sagst, du hast wenig Bewegung bekommen Wochen.
Das spielt natürlich auch mit rein, ja.
Das tut natürlich gut.
Naja, also ich werde es überleben. Mal gucken. Ich hoffe, es ist jetzt nicht auch so chronisch, dass ich das immer wieder kriege. Das wäre kacke.
Ja, deswegen vielleicht mal abchecken, was da los ist.
Okay. Ansonsten können wir beide Rollstuhlrennen bald mal machen.
Mensch, zum Glück sitzen wir beim Podcasten. Wobei, du hast ja schon gesagt, das ist mitunter auch nervig.
Ja, das stimmt, ja. Da habe ich auch schon Abende mit dir erlebt, wo du dich immer wieder strecken musstest und aufstehen und wo du gesagt hast, lange geht heute nicht.
Ja.
Das ist ja auch manchmal problematisch.
Mhm.
Bei manchen Sessions.
Naja, aber gerade ist gut. Aber ich habe ja auch Schwimmen für mich entdeckt.
Ja gut, Schwimmen ist gut für den Rücken.
Schwimmen schockt, ja.
Ja gut, vielleicht melde ich mich da auch an und dann schwimmen wir um die Wette.
Ja, also wirklich schnell bin ich da nicht.
Schnell nicht?
Nee.
Du dann eher so den weiblichen Stil, ja so ganz gemütlich.
Was ist denn der weibliche? Jetzt kommt wieder der Guest mit seinen alten heteronormativen Werten. Nice. Der weibliche Stil.
Ich kenne das ist tatsächlich aus dem Serbischen.
Ach, ohne Scheiß, die Serben wieder. Die sagen zu Brustschwimmen weiblich.
Für die Serben, da heißt es so von wegen, das ist halt so, genau, Brustschwimmen ist halt weiblich und Kraulen ist halt männlich. Das heißt halt wirklich männlich schwimmen und weiblich schwimmen.
Oh mein Gott.
Ja, hier.
The Balkans.
Ja,
when they say they're gonna have a war, they keep their word.
Oh Gott.
The Balkans.
Das ist schon wieder so bezeichnend.
Insofern habe ich das jetzt einfach mal 1:1 übersetzt.
Ja.
Bezeichnet, sag ich.
Ja, es heißt Brustschwimmen.
Ja, ja, natürlich heißt das Brustschwimmen in der Fachsprache.
Mhm.
Aber
es heißt aber auch nicht umgangssprachlich weibliches Schwimmen.
Kommt auch an, welche Umgangssprache du meinst.
Ja, ja gut, nochmal was auf Deutsch.
Umgangssprache ist es definitiv.
Ey, das ist ja hart. Das ist abgefahren. Ich habe echt viele Balkanfreunde, das habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört?
Nee.
Ja. Heißt das, ja, Jenski oder Muschki. Und das heißt wörtlich übersetzt wirklich männlich oder weiblich.
Zu hart. Und was ist dann Schmetterling?
Das gibt's nicht.
So ein fancy Scheiß gibt's da nicht.
Nee, so modernen Scheiß machen die nicht.
Okay. Er hätte mich nur interessiert. Also,
das ist die LGBTQ-Variante wahrscheinlich, ne? Dann vom Schwimmen. Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Nee, ich meine, dafür müssen sie ja auch irgendeinen Ausdruck haben, weil, also ich meine, jetzt sowas wie irgendwelche Schwimmwettbewerbe oder Olympiade und so ein Shit wird ja auch übertragen.
Ja, eventuell wird es halt tatsächlich 1:1 vielleicht als Schmetterling.
Sagen Sie Butterfly.
Bezeichnet, genau, als Butterfly oder auf Jugoslawisch halt Lebtiere. Die Schmetterlinge heißen. Ich weiß aber nicht hundertprozentig. Da bin ich nicht so tief in der Materie drin.
Recherchiere das mal. Würde mich echt interessieren.
Habe ich dir erzählt, wie mein Vater mich schwimmen beigebracht hat?
Ja, reingeworfen wahrscheinlich.
Nee, der hat mich so reingezogen in die Tiefe im Meer.
Okay.
Und mit meinem Onkel hier, mit meinem Taufpaten. Mhm. Und dann sind die beiden so zurückgeschwommen, haben sich so an den Strand gesetzt und haben mir so zugeguckt. Wie ich da rumstrampel und schreie wie ein Idiot und halb ertrinke. Und irgendwie habe ich dann so im Hundestil und mit dem Wedeln habe ich dann irgendwie wieder, bin ich wieder irgendwie zurück zum Strand gepaddelt und dann konnte ich schwimmen.
Den Schwimmstil hast du auch beibehalten bis heute.
Ja, genau, der Hundestil, der ist auf jeder Sprache gleich. Da weiß jeder gleich, was gemeint ist. Nee, ich habe das schon noch ein bisschen verfeinert im Laufe der Jahre.
Guess schwimmt Doggy Style.
Das war noch, schwimmen nicht. Das war noch vor dem Schwimmunterricht und vor Seepferdchen und Freischwimmer und was da alles gibt. Ich bin ja dann doch ein recht guter Schwimmer geworden, aber davor, ja, also das erste Mal, dass ich überhaupt mich über Wasser gehalten habe, das war schon eine sehr radikale Schulung.
Okay. Dass du das noch weißt.
Ja,
das war das einigermaßen das war traumatisch? Hallo?
Ja, natürlich. Ja. Okay. Kann ich mich dran erinnern. Ich weiß noch genau, wie ich da gucke und mein Vater und mein Onkel so seelenruhig sitzen da und unterhalten sich so und gucken mir so zu, wie ich da um mein Leben kämpfe. Okay. The Barkets.
Ja, ohne Witz. Okay, ja,
da
schön.
Da sind wir wieder. Das war schon einigermaßen traumatisch.
Die harte Schule, nicht nur im Schwimmen.
Nee, so ist das.
Okay.
Ja, aber die Laune ist gut, halt, ja. Trotz Rücken.
Gut. Ja, sonst, ne, ich habe ja natürlich alle Schmerzmittel da.
Ja, damit fange ich gar nicht erst an, mich hier zu betäuben und dann irgendwie jedes Mal
abwarten.
Einfach nur den Rest meines Lebens hier auf ich weiß noch, die Schmerzmittel, die ich hier letztes Mal hatte, wo ich gesagt habe.
Ach, deine Babyaspirin.
Genau, hast mich ja ausgelacht. Gesagt, was ist das für ein Scheiß? Ein Vierjährige.
Ja, Mann.
Deswegen, bevor du mich jetzt hier an die schwere Drogensucht rantastest hier mit deinen komischen 20-fachen Schmerzmitteln.
Wenn du da mal wirklich ordentlich Rückenschmerzen hast, dann habe ich da größten Respekt vor, wenn du das ohne entsprechende Mittel durchstehst.
Ja, das glaube ich gerne.
Deswegen abwarten. Also ich drücke dir die Daumen, dass das jetzt nichts Ernsthaftes ist, so dass du das einfach schnell wieder los wirst und du nur einmal irgendwie blöd gelegen bist.
Ja, vielleicht gibst du mir da so eine halbe, die ich dann so reinschniefe, oder?
Ja. Wie gesagt, wir können ja auch mit kleinen Dosen anfangen.
Ja. Genau, mit kleinen Dosen. Ich lecke erstmal die Tablette an und gucke, was passiert.
Ja,
und, bevor ich die dann komplett komplett runterschlucke. Ja, wir gucken mal. Das ist dann auch, also vorhin dachte ich aber auch so beim Laufen, dachte ich so, okay, jetzt kann ich auch verstehen, warum die sich da teilweise Schmerztabletten reinpfeifen und dann auch drauf hängen bleiben, manche, die so dauerhafte Rückenprobleme haben.
Naja, wenn es nicht ohne geht, ne?
Das ist hart, ja. Und dann ist man ja irgendwann mal auch resistent gegen die einfach, also gegen die simplen war und dann muss man wahrscheinlich dann die,
glaube ich nur nicht,
die Stärke ein bisschen steigern, oder?
Also klar,
ist das nicht also so der
du meinst Schritt? So eine Toleranz entwickeln für Schmerzmittel, also kommt wahrscheinlich auf den Wirkstoff an. So generell glaube ich nicht, aber ist eher andersrum. Du entwickelst irgendwann eine krasse Toleranz für den Schmerz.
Ja, das ist natürlich auch nicht geil.
Du
ignorierst ja dann nur das die Ursache, aber du bekämpfst sie ja nicht dadurch.
Ja, aber wenn du jetzt eh nichts dagegen machen kannst, also wenn Bekämpfen keine Option ist, dann ist besser tolerieren schon ganz geil.
Mhm. Klar. Also doch Crack.
Gar nichts mehr geht, ja. Mhm. Morphium.
Eigentlich habe ich das ja mit 90 Jahren geplant, dass ich jetzt mal Crack nehmen könnte, weil die jetzt sowieso nicht mehr so viele Jahre bleiben. Dachte so, jetzt kann ich mal diverse Drogen ausprobieren und das, wovor ich immer großen Respekt hatte in meinem Leben, kann ich jetzt mal drauf scheißen.
Ja, auch
klar.
Kommt
jetzt doch früher als geplant.
Fängst du halt mit sanfteren Sachen an.
Ja.
Musst du nicht gleich mit Crack einsteigen?
Erstmal Whisky.
Ja, zum Beispiel.
Wie harmlos ich geworden bin.
Mhm.
Naja, gut.
Hattest du mal eine wilde Sturm- und Drangzeit?
Naja, in meiner Jugend habe ich schon gut gesoffen, auf jeden Fall.
Ah ja?
Ja, ja. Da hatten so meine Schulkameraden in der Oberschule, die hatten so einen, von den Eltern so einen Partykeller. Also zwei von denen, das waren zwei verschiedene Partykeller.
Mhm.
Und da ging es dann schon ab. Da haben wir dann in diesem komischen Seemannskeller haben wir dann gefeiert und haben da gut auf jeden Fall auch konsumiert, was Suff angeht. Also waren wir schon wild unterwegs und dann.
Was habt ihr da immer so getrunken?
Ach, alles gemischt so, keine Ahnung. Die einen so Whisky Cola, die anderen irgendeine Scheiße, weiß ich nicht. Also jetzt nichts Fancy-mäßiges, sondern.
Und du hattest auch nicht so einen Drink, bei dem du immer gelandet bist, sondern das hast du dich da durchgetrunken, ja?
Ich habe schon gerne Ballantines getrunken damals.
Ballantines?
Ja, das war so mein bevorzugter Whisky. Das fand ich irgendwie, Jim Beam und Johnny Walker und diese ganzen Fusel fand ich irgendwie scheiße. Und dann habe ich Ballantines probiert, so mit Cola, und den fand ich ganz cool. Mhm. Also da habe ich natürlich noch nicht die richtig geilen Whiskys gekannt, so weißt du, wo man dann später, wo du denkst, ja gut, es gibt doch noch andere Ligen.
Ja, ich war ja nie so auf Whisky.
Okay.
Das war nie so mein Sprit.
Ja, und dann halt so kurz immer wieder zwischendurch und so einen miesen Absturz hatte ich ja in mit Tequila, mit weißem Tequila. Der endete traumatisch, dass ich dann wirklich da gar keinen Bock mehr drauf hatte. Mhm.
Ja, ich glaube, das hat auch jeder, der mal mehr Alkohol getrunken hat, dass du so ein Gesöff hast, dass du nie wieder trinken kannst. Ja.
Aber so Shots und so den ganzen Abend über immer wieder in regelmäßigen Abständen gab es dann natürlich auch. Mhm. Und dann waren halt irgendwie voll viele aus der Klasse da und irgendwie aus der Schule allgemein und so. Das war ganz lustig, wie sich damals alle kreuz und quer befreundet waren. Das war schon ganz cool. Und jetzt sehe ich irgendwie gar keinen mehr von denen, von damals, die man jedes Wochenende gesehen hat. Das ist schon ganz witzig, wie sich das dann, oder lustig, wie sich das dann zerläuft. Mhm. Wenn dann die Schule vorbei ist und wenn man dann so getrennte Wege geht.
Tja.
Naja, aber die hatten ja diesen Partykeller, die hatten oben so einen Nagelsalon, weißt du, wo sie so Fußnägel und so Pediküre machen und so. Mhm. Und dann haben sie unten so eine Kellerklappe und unten führte das dann zu diesem Partykeller. Und der Beauty-Salon, den gibt's noch.
Und deswegen glaubst du, dass es den Partykeller auch noch gibt?
Wir werden ihn wahrscheinlich nicht einzementiert haben, aber ist krass, weil wir reden ja von Anfang der 90er. Und 30 Jahre später steht immer noch dieser Kosmetiksalon mit dieser alten Reklame noch draußen und so hin und her. So, insofern leben die Eltern noch von meinem Kumpel und oder haben ihn vererbt, keine Ahnung. Jedenfalls steht er noch. Bin da neulich vorbeigefahren, dachte so, ach krass, guck mal hier, den gibt's noch. Normalerweise, ein Klassenkamerad von mir hat ein China-Restaurant direkt oben auf Punkstraße, da oben im ersten Stock. Der ist natürlich schon längst dicht, also den gibt's seit 20 Jahren nicht mehr.
Aber ja gut, Gastro ist auch nochmal ein bisschen was anderes.
Ja klar, aber deswegen ist es ungewöhnlich, dass ich einen von diesen Läden von damals sehe, wo ich denke, oh krass, der steht hier noch, so wie damals.
Da haben wir gefeiert.
Da haben wir gefeiert, unten im Keller, ja.
Geil, denn wenn der Sprit aus war, dann seid ihr hoch und habt Nagellack gesoffen.
Genau. Genau, das war dann die nächste Schiene. Die haben auch in einer von diesen Kabinen haben die so ein Solarium gehabt und das war damals schon fancy, so ein Solarium da zu haben, weißt du. Und dann haben die irgendwie, ist der Onkel halt ab und zu vorbeigekommen von meinem Kumpel, der war ja auch noch relativ jung, so, der war jetzt vielleicht 10, der war vielleicht Mitte 30 oder so, also so noch jünger als wir jetzt.
Okay.
Und der hat dann da eine Stunde Solarium irgendwie und hat dann fünfmal rüberschmeißen lassen oder
eine
so.
Eine Stunde, Alter.
Ja, der hat sich da wirklich eine Stunde oder so reingepackt.
Fuck. Okay.
Das weiß ich noch. Dann sind ab und zu,
was wir ausgesehen haben,
sind ab und zu mal so Leute von außerhalb reingekommen und haben sich dann ein Solarium gepackt. So. Ich war ja auch tagsüber manchmal mit meinem Kumpel und so. Und wir haben auch so viel gemacht außerhalb der Partys. Mhm.
Gab es auch Maniküren umsonst?
Weiß nicht, ich hatte nie eine Maniküre da.
Ja, das hätte also, sich ja angeboten,
vor
oder?
Vor allem umsonst, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung.
Okay.
Ich war nicht dabei, die eine Maniküre oder Pediküre gekriegt haben.
Hätte sein können, dass du da auf den Geschmack gekommen bist.
Nee, das nicht. Aber der Kumpel hat mir beigebracht, wie man eine Krawatte bindet.
Sehr schön.
Das hat er zumindest gemacht, das weiß ich noch. Das habe ich ihm zu verdanken.
Welchen Knoten denn?
Den Windsor-Knoten.
Das heißt, einen einfachen Windsor beherrschst du, ja?
Einfachen Windsor beherrsche ich, ja.
Na gut,
beherrsche auch den doppelten Windsor, so ist nicht.
Ich wollte gerade sagen, da ist der Weg zum Doppelten nicht mehr so weit.
Das kriege ich auch noch hin, ja.
Ja, finde ich, ist auch für die meisten Krawatten tatsächlich, also wenn es nicht so richtig fette Krawatten sind, ist das wahrscheinlich schon auch der beste Knoten.
Finde ich auch. Schön klassisch.
Tja.
So wie wir.
Oh Gott, jetzt klingen wir schon wieder so viel älter.
Als wir sind?
Ja.
Na?
Findest du nicht?
Weiß man nicht.
Als wir uns fühlen.
Ja, zumindest als wir uns fühlen. Ja gut, ausgenommen heute.
Ach so, stimmt, weil Rücken.
Heute fühlen vielleicht so 70 plus.
Okay.
Ja.
Alter.
Mal gucken. Ich versuche mich nicht zu bewegen, aber trotzdem habe ich Bock, heute diesen Podcast natürlich mit dir zu machen.
Will ich hoffen.
Und deswegen wollen wir mal starten, nachdem wir hier unser Publikum schon begrüßt haben. Haben wir gemacht, oder? Supporter, Supporterin, hallo. Zuhörer, Zuhörerin, hallo.
Ja, ein großes Hallo in die Runde.
Ein großes Hallo in die Runde und ich würde sagen, let's start.
Ja, du fängst an.
Ich habe ja schließlich Punkteraten zu gewinnen, insofern muss ich natürlich hier
Ja.
Will ich natürlich hier.
Nach dem fulminanten Start.
Schnell ran.
Ja.
Ja, der 1-0 führt, der stets verliert, denkt dran.
Jetzt haben wir schon die zweite. Warte ab, ey. Dennis kommt bald mit der Statistik und dann hast du echt ein Problem.
Das stimmt. Sehr gutes Stichwort übrigens. Weil man soll ja Pflaster schnell abziehen, damit es nicht wehtut und Tumore so früh wie möglich entfernen. Deswegen kommt hier mein Los vom Azubi.
Ach, okay.
Regie und Drehbuch Tom Green von dem Film Freddy Got Fingered, den er in die Lust aufgeschmissen hat, den wir so als Zusatzlos gezogen haben. Mhm. Und für diejenigen, die nicht kennen, also nicht den Azubi, sondern Tom Green selbst, der hat hier die Hauptrolle übernommen, der hat Regie geführt, der hat Drehbuch geschrieben und das ist ein Comedian, den ältere Herren wie wir Ende der 90er auch verfolgt haben, weil der hatte eine Tom Green Show, die dann irgendwann auf MTV lief. Und in diesem Zuge war er relativ populär und hat dann so im Nachklapp in einigen Filmen mitgespielt. Unter anderem hast du ja gesagt, er hat bei Road Trip war er zum Beispiel dabei. Und das hier ist ein Film, wo er quasi sich die Hauptrolle auf den Leib geschrieben hat. Ich drück's mal so aus. Mhm. Das endete darin, dass dieser Film 9-fach Razzie nominiert war. Unter anderem tatsächlich für Worst Picture of the Decade.
Geil, da hatten wir doch auch schon mal so einen. Welcher war denn das?
Ich weiß nicht, welcher das war. Wir haben ja nur schon einige auf dem Buckel.
Ja, also. Stimmt. Ah, den hatte ich auf jeden Fall, das weiß ich noch. Der war auch für Worst Movie of the Decade nominiert.
Okay.
Ja, schade. Okay.
In jedem Fall danke, Azubi, für ein weiteres Stück Scheiße von Film, was du mir hier aufgetragen hast. Das ist echt ein nicer Move von dir. Aber zumindest war Tom Green der erste Darsteller, der zur Entgegennahme des Preises des Razzies persönlich erschienen ist.
Geil, hätten also auch gewonnen.
Der hat es auch gewonnen als Schauspieler, ja. Ich weiß nicht, ob er auch beste Regie, also ja, wie gesagt, einfach nominiert. Ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben, vielleicht war Regie nominiert oder so. Jedenfalls hat er definitiv einen Razzie kassiert. Nicht den für Decade, den hat er nicht bekommen, das weiß ich.
Okay.
Und er hat ihn sich persönlich abgeholt und war erst die zweite Person überhaupt, der den Razzie persönlich entgegengenommen hat. Weißt du noch, wer der erste war? Das hatten wir hier auch.
Ich meine, Halle Berry hat den mal persönlich entgegengenommen.
Ja, das war danach.
Ach, danach. Okay. Nee.
Der erste war ein Regisseur. Für einen Film, den du hier rezensiert hast. Beziehungsweise, nee, nicht du, du hast ihn rezensiert, du hast die Doku darüber rezensiert. Und,
die Doku über den Film. Okay, sag an, wer war das?
Paul Verhoeven. Für Showgirls.
Ach.
Der hat persönlich den Razzie abgeholt.
Das ist sehr cool.
Das ist der erste tatsächlich gewesen. Ja. Und Tom Green ist die Nummer zwei. Also, wie lange ist es her, dass du Freddy Got Fingered gesehen hast?
Also, höchstens 3-4 Jahre, nachdem der rausgekommen ist, war das letzte Mal.
Ach so, okay, ich dachte höchstens 3-4 Jahre, dass du ihn zuletzt gesehen hast.
Nein, ja genau, ich gucke den alle paar Jahre. Nein, das war halt wirklich ein sehr kurzes Phänomen.
Okay.
Das Ding mit Tom Green, finde ich.
Ja, finde ich auch. Es ist auch ein relativ kurzes Phänomen mit ihm. Mhm. Also, zur Story. Tom Green spielt hier einen comiczeichnenden Typen mit dem Namen Gordon Brody, genannt Gord. Und Gord zieht los, um einem Studio bzw. dem Chef des Studios seine Zeichnung zu zeigen, in der Hoffnung, dass daraus vielleicht ein Animationsfilm gemacht wird oder halt ein Comic oder sonstiges. Hier bekommen wir schon mal zum ersten Mal mit, in welche Richtung das Ganze tickt, weil wir sehen vorher, wie er sich verabschiedet von seiner Family und so. Die Mutter übrigens gespielt von Julie Haggerty von Unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug und der Vater von Rip Torn, der auch bei Airplane dabei war. Also schon zwei große Namen. Rip Torn kennen wir auch aus Man in Black und Co. Der spielt den Vater von Gord. Ursprünglich angeboten wurde die Rolle des Vaters Gene Wilder und Jerry Stiller, die beide, nachdem wir das Drehbuch gesichtet haben, gesagt haben, auf keinen Fall machen wir da mit. Aber Rip Torn war am Start. Und dann verabschieden die sich, er will so gerade in den Bus steigen und dann sagt der Vater, du fährst nicht mit dem Bus. Er so, wie, jetzt mein Bus fährt ab und so hin und her. Und dann sagt er, nee. Und winkt so mit dem Schlüssel. Und schenkt ihm halt so ein Cabrio, so ein Auto. Und das fand ich schon ganz witzig, weil der Bruder steht halt daneben, der kleine Bruder von ihm, das ist nämlich besagter Freddy aus dem Titel, und guckt halt ein bisschen neidisch, wie halt der Sohn halt irgendwie diesen Schlüssel kassiert und auf dem Nummernschild steht tatsächlich Favorite Son oder Son Number One oder so, weißt du? Und wo er dann sagt so, wie, er ist dein Lieblingssohn oder was so zu der Mutter? Und sie sagt so, ja, du bist auch unser Lieblingssohn, so voll so, weißt du, so einfach nur so fadenscheinig. Und ja, Tom Green drückt ihm das natürlich voll in your face und sagt so, ja, ich habe ein Auto, du nicht, denk mal drüber nach und so. Ja, jedenfalls zieht er dann mit dem Cabrio los, fährt so durch die Landschaft und dann sehen wir schon, in welche Richtung der Humor geht, weil er sieht halt eine Farm, wo gerade Pferde befruchtet werden, wo halt die eine Stute irgendwie bestiegen wird von einem anderen Pferd. Und er geht dann hin und will natürlich seinen Vater stolz machen und nimmt den irrigierten Penis des männlichen Pferdes in die Hand, wedelt damit rum und sagt, look, Pa, I'm a farmer, look, Pa, I'm a farmer. Ja. Mhm. Und da dachte ich so, okay, gut. Weiter geht's.
Fandst du nicht lustig?
Nee, fand ich nicht lustig. So, er stürmt in die Firma rein, will halt diesen Chef da zur Rede stellen und will ihm halt sein Gekritzel da zeigen, sein Unzusammenhängendes, und der ist halt alles andere als begeistert. Das übrigens die Rolle von Anthony Michael Hall, den kennen wir aus Breakfast Club. Die Sekretärin von ihm wird gespielt von Drew Barrymore, die später noch eine private Beziehung führen sollten.
Haben die sich da kennengelernt?
Die haben sich da kennengelernt, die haben geheiratet und Drew Barrymore ist nach 6 Monaten dann abgehauen. Und dann wurden die beiden geschieden. Also es war auch eine sehr kurze Geschichte und ich kann mir auch vorstellen, weiß nicht, was da los war mit der. So, jetzt kommt er wieder zurück zu seinen Eltern, ein bisschen hier niedergeschlagen und ein bisschen desillusioniert, dass das nicht alles so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und Gord baut in seiner Frust mit seinem besten Kumpel Darren mitten in der Nacht vor dem Haus eine Halfpipe. Sein Kumpel, so mit Anzug und feinen Schuhen an, kam gerade von Arbeit, ist so Banker. Und dann war diese Halfpipe fertig, so mitten in der Nacht fangen die an zu bohren und zu hämmern und so. Und dann wollen sie die Halfpipe natürlich ausprobieren und der Typ sagt so, ja ey, ich habe nicht die richtigen Schuhe dazu an, guck mal, ich habe hier feine Schuhe an und so, also ist doch egal, komm. Und dann stellt er sich aufs Skateboard und auch wieder einen Moment und dann fährt er los und in dem Moment fliegt er halt voll krass auf die Schnauze, so, weißt du, also wirklich so beim Runterfahren bricht er sich alles Mögliche, liegt da und das war schon lustig. Und gutes Beispiel dafür, wie Green nämlich immer übertreibt bei seinem Humor und den Provokationen. Der Knochen guckt halt raus.
Hier, ah ja, also das hast du doch wohl auch lustig gefunden.
Ja, hier ist so, okay, hier ist nicht mehr ganz so lustig irgendwie, wenn du den halben Knochen da rausgucken siehst. Es war letztendlich lustig genug, als er hingeflogen ist. Und dann...
Echt? Das hat für dich nicht...
Nee.
Was dazu beigetragen?
Und dann schreien halt beide panisch und so weiter und er hat völlig unter Schmerzen hier, der Kumpel von ihm. Und Tom Green leckt halt an diesem raushängenden Knochen. Alter, was? War natürlich Improv von ihm, aber warum? Ja.
Ja, der hätte ja eh ganz gern Dinge in den Mund genommen. Also so in seinen Filmen und so, das war doch immer irgendwie, das hat er doch mit der Ratte bei Roadtrip auch gemacht, oder?
Das weiß ich nicht mehr, ist zu lange her.
Weil die Schlange, soll ja die Schlange füttern oder darf die Schlange füttern und dann will die aber diese Ratte nicht fressen und dann will das ihr vormachen und so. Mhm. Übrigens auch eine der Razzie-Nominierungen. Worst Screen Couple, Tom Green and Any Animal He Abuses.
Ach, okay.
Hat er gewonnen.
Die hat er gewonnen.
Ja. Ja, zurecht. Fünf Razzies hat er gewonnen.
Das ist eine reife Leistung auf jeden Fall deiner Karriere.
Und
das 5 goldene Himbeere.
Und hier steht, dass Tom Green der erste Gewinner war für Worst Picture, wohlgemerkt, der tatsächlich gekommen und den Preis akzeptiert hat.
Also von Schauspielern, ja. Aber Paul Verhoeven war ja auch da.
Nee, hier steht, Tom Green became the first winner of a Razzie for Worst Picture of the Year actually to show up to receive it.
Das kann sein, ja. Für Worst Picture der erste, aber insgesamt der zweite.
Weil
der den Preis überhaupt persönlich entgegen
hat den für beste, schlimmste Regie bekommen.
Wahrscheinlich,
oder was?
Ja. Dann muss es ein anderer Preis gewesen sein, aber zumindest
naja,
war auf jeden Fall der erste, der persönlich entschieden. Mittlerweile sind es ja ein paar mehr geworden. Okay, wir machen weiter. So, der Kumpel von ihm kommt natürlich ins Krankenhaus und als Gord ihn dann im Krankenhaus besucht hat, kriegt neben ihm eine Frau ein Baby. Gord zieht sich natürlich sofort einen Kittel an und will der Frau beim Entbinden helfen. Beißt ihre Nabelschnur durch mit seinen Zähnen.
Siehst du, nimmt Ding in den Mund.
Und wirbelt danach das Baby durch die Luft mit der Nabelschnur.
Okay. Ja.
What the fuck? Also, okay, wo ist hier der Witz? Egal. Dann kommt er raus, wird rausgeschleppt von denen und lernt eine Krankenschwester kennen, die da irgendwie in der Rezeption sitzt. Und als er sich mit ihr verabredet, rollt die so ein bisschen zurück und dann sieht er, okay, die sitzt im Rollstuhl, die ist querschnittsgelähmt. Das ist übrigens die Blondine Marisa Coughlin aus Super Troopers, die weibliche Hauptrolle übernommen hat. Da kenne ich sie her. Mhm. Und zwischen den beiden gibt's dann noch so ein bisschen Romantik, weil zu Hause entsteht so ein, also zwischen den beiden, sie, ja, wie soll ich es jetzt sagen, okay.
Geiler, hier rumdruckst. Ey.
Also sie mag es auf jeden Fall, auf ihre paralysierten Beine geschlagen zu werden. Das macht sie geil. Und es läuft eigentlich immer gleich ab. Sie will erstmal auf die Beine gehauen werden und danach will sie halt einen Blowjob geben. Das ist so ihr Ding.
Oh, I just got full body chills of embarrassment for you.
For me, was habe ich da gemacht?
Weil du das so geil rumgedruckst hast.
Ja, und Tom Green will das aber nicht. Und der sagt dann so, ja.
Wie, der will keinen Blowjob?
Nein, der sagt so, ja, wir haben jetzt schon hier 17 Blowjobs gehabt, aber waren erst irgendwie zweimal essen und so weiter. Er meinte so, vielleicht sollen wir die prozentuale Aufteilung von romantischen Dates und Blowjobs ein bisschen wieder ins Gleichgewicht bringen. Also das heißt, der will auch ein bisschen was anderes machen außer Blowjobs. Sie lässt sich dabei nicht beirren und fragt halt jedes Mal nach Blowjobs irgendwie, wenn sie sich sehen. Mhm. Aus ihrem Rollstuhl raus.
Was ein Luxusproblem.
Total, ja. Jetzt zurück zur familiären Situation. Gordon muss natürlich wieder nach Hause ziehen, weil das mit seiner Comic-Karriere nicht so geklappt hat. Und zu Hause entsteht so ein kleiner Krieg zwischen Vater und Sohn, weil der Vater ihm halt sagt, dass er nichts auf die Reihe kriegt und dass er halt so ein billiger Comiczeichner ist. Und das geht so weit, dass Gordon am Ende erzählt, Vati hätte seinen Bruder misshandelt. Das ist nämlich besagter Freddy. Hier kommt der Titel ins Spiel. Und dann kriegt Vater natürlich mächtig Ärger, weil irgendwann das Jugendamt vor der Tür steht. Mhm. Und Freddy dann abholt und den dann in so ein Heim bringt für misshandelte Kinder. Und okay. Er dann mit irgendwie, keine Ahnung, mit 18 oder so, sitzt er da zwischen 4-Jährigen und 5-Jährigen und 6-Jährigen. Mhm. Hier übrigens auch jemand, den man kennen könnte, Eddie K. Thomas, der Finch aus den American Pie Teilen. Also definitiv auch ein Gesicht, was man kennt. Mhm. Und ja, das ist Freddy got fingered. Und das ist der Humor des Films. Und das ist natürlich mit einer Menge Geschrei von Tom Green verbunden und eine Menge Improvisation von ihm, die man mag oder die man nicht mag. Ich konnte ja mit seiner Show damals konnte ich ja teilweise was anfangen, wo der dann so ausgerastet ist und irgendwie mitten in der Nacht bei irgendwelchen Leuten eingebrochen ist und die dann im Schlafzimmer bei denen stand und so für Chaos gesorgt hat. So, er war jetzt nie mein Favorite. Ich fand Jackass und so fand ich schon immer unterhaltsamer, aber hier als Film, Alter, was er da auf die Beine stellen wollte, weiß ich nicht. Das ist einfach nur reine Provokation. Also den Film finden, glaube ich, Leute lustig, die sich so gegenseitig anfurzen oder so. Das ist wahrscheinlich dann so. Das ist wahrscheinlich so das Humorlevel. Aber jetzt kommt der Plot-Twist. In den letzten 15 Minuten des Films wird er dann plötzlich auch mal lustig.
Naja, du hattest ja bis dahin offenbar schon auch 2-3 Momente, die du lustig fandest.
Nee, ich fand 2-3 Momente hätten lustig sein können, wenn er dann nicht wieder an den Knochen gelegt hätte oder wenn er dann nicht wieder übertrieben hätte in diesen Momenten. Das heißt, die waren im Ansatz vielleicht lustig. Mhm. Aber Tom Green hat es dann verkackt, indem er über die Ziellinie rausgeschossen ist.
Okay. Mhm.
Aber in den letzten 15 Minuten, da wird unter anderem auch Deer Hunter persifliert und Apocalypse Now. Da gibt es eine gewisse romantische Szene, wo ein Percy Sledge-Hit im Hintergrund läuft. Mhm. Die war mega. Und es gibt so eine...
Mega.
Ja, die war richtig gut. Und dann gibt es so eine Szene am Flughafen, wo Leute so Schilder hochhalten, weil sie gegen was demonstrieren. Und einer hält da ein Schild hoch, wo ernsthaft draufsteht, when is this shit of movie gonna end finally? So, weißt du, also von wegen so, wann hört die Scheiße hier endlich auf, dieser dumme Film? Und das fand ich schon auch ganz witzig. Das heißt, in den letzten 15 Minuten, zwar hat man auch eine Szene mit einem Elefanten, die ist dann wieder total bescheuert, aber ansonsten haben die letzten 15 Minuten tatsächlich noch so 2-3 Lacher mitgebracht, aber... Da ist der Zug natürlich schon gut abgefahren, also da ging nicht mehr so viel.
Und das heißt, das hat die Nummer auch nicht wirklich aufgewertet?
Das hat die Nummer nur minimal aufgewertet, also das war auf jeden Fall, trotzdem ist das echt ein abartiger, dummer Film, also auf jeden Fall keine gute Komödie. Mhm. Misslungen in jeglicher Hinsicht und einfach bescheuert.
Okay.
Und das sorgt schon für Fragezeichen bei mir, wie... eine große Produktion von 20th Century Fox hier grünes Licht geben konnte, Alter, für dieses Drehbuch. Und gesagt haben, okay, let's do it. Also logisch war Tom Green damals ein Name und die gesagt haben, okay, versuchen wir mal damit ein bisschen Geld zu machen. Mhm. Aber das war mal auf jeden Fall, da frage ich mich schon, Alter, was trieben die? Ist ja nicht so, dass er das selbst finanziert hat, sondern hier stand echt 20th Century Fox dahinter.
Was hat er denn gekostet?
Weiß ich gar nicht. Habe ich nicht notiert, oder? Mhm. Habe ich das nicht notiert oder steht das nicht? Muss ich mal gucken. Freddy got fingered. So, gucken wir mal hier, ob euer Budget für den...
14 Millionen.
14 Millionen hast du gefunden.
14, ja. Das ist zwar ungefähr, nicht viel, aber...
Hat auch ungefähr genauso viel eingespielt. Ja. Nee, viel ist es nicht, aber trotzdem, also... dem 14 Millionen zu geben, zu sagen, mach mal einen Film und dann das Drehbuch zu lesen vorher, was ja irgendeiner von den Executives gecheckt haben müsste. Hm.
Naja, aber also nur fürs Protokoll, 20th Century Fox damals noch, Die waren Vertrieb, nicht Produktionsfirma.
Ach, die haben es vertrieben?
Na, New Regency hat das produziert.
Auch nicht gerade klein.
Nee, eben. Ja.
Also schon so, wenn du die Intro Studio Themes hörst, dann denkst du schon so, okay.
Schon krass, ne? Hast du einfach Fight Club und Heat produziert und denkst dir dann, so, nächste geile Ding.
Freddy got fingered. Ich finde es auch sehr passend, dass ein Kritiker damals schrieb, das Zweitschlimmste, das 2001 Amerika passiert ist.
Ja, nicht die letzte Referenz auf dieses Event.
Okay.
Für heute.
Das stimmt wohl, ja. Aber das war das Fazit.
Okay.
Und das
siehst du ähnlich, noch, ja?
Das sehe ich ähnlich, ja. Das kann ich wirklich so unterschreiben.
Mhm.
Das ist wirklich mies.
Okay.
Dann habe ich noch zwei Funfacts, die ich schon ganz lustig fand. Ein von denen fand ich lustig, den anderen weniger. Weil es gibt eine Szene, wo die Cops dann Freddy abholen, meinte ich ja, mit dieser Jugendamtbeauftragten.
Mhm.
Und in diesem Moment guckt halt Freddy ein Video von einer OP. Und das ist die Original-Lymphknoten-Krebs-OP von Tom Green, die er mitgefilmt hat, die in dem Film praktisch von seinem Bruder, warum auch immer, im Fernsehen geguckt wird.
Okay. Voll Meta.
Was für ein Typ, Alter. Ja, richtig Meta. Und besonders cool fand ich den Funfact, dass es eine Szene gab, wo ein Hotdog-Verkäufer nicht aus dem Weg gehen wollte. Obwohl die ja drehen mussten und so hin und her. Und der wollte da nicht seinen Platz verlassen und hat gesagt, fickt euch, verkaufe hier meine Hotdogs. Und dann haben die ihm so einen Scheck über $2,000 ausgestellt. Mit dem konnten sie dann überreden, letztendlich aus dem Bild zu gehen.
Mhm.
Und der Scheck wurde aber später gecancelt. ziemlich miese Nummer.
Okay.
Ja, das fand ich schon auch ganz interessant. Und das ist Freddy Got Fingered. Und das waren weitere 87 Minuten meines Lebens, die ich nie wieder zurückkriege. So viel dazu. Aus dem Jahr 2001. Ich gehe mal davon aus, dass das zweite Los von meinem Kumpel Markus vielleicht erfreulicher sein wird. Als dieses Stück Scheiße von Film. Also nicht gut.
Klingt so, ja.
Okay, ich komme zu den weiteren Punkten. IMDb 4,6. Metascore Blutrot eine 13.
Oha.
Passend zu Freitag der 13. und dem Halloween-Monat, der gerade vorbei ist.
Mhm.
Und Letterboxd ist bei einer 2,9, was noch überraschend hoch ist.
Das wollte gerade sagen, das klingt ja gar nicht schlecht.
Offensichtlich hat er dann schon ein paar Fans.
Mhm. Und sag mal, gibt's Tom Green noch? Also, was wird denn aus dem?
Den gibt's noch, ja. Der ist ein bisschen grau geworden, macht immer noch seine Comedy-Shows und hat neulich irgendwas mit irgendeinem Nightshow-Moderator irgendwas gemacht.
Mhm.
Mit dem war er unterwegs, hat jetzt so einen grauen Goatee und die Haare halt ein bisschen grau geworden, aber.
Ach, und hat er natürlich auch einen Podcast seit 2020.
Einen Podcast hat er auch, okay.
Natürlich.
Ach ja, stimmt, Drew Barrymore war bei ihm sogar im Podcast mal gewesen.
Ach echt?
Und da haben die über ihre kurzlebige Ehe geredet, das habe ich nochmal.
Wie witzig.
Das habe ich nochmal mitbekommen.
Mhm.
Die hat er dann eingeladen, fand ich auch ganz cool. Aber nicht rumdrucksen, jetzt musst du raten.
Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Weil, also, da ist jetzt mal mindestens eine Range von irgendwie 2-3 Punkten drin, finde ich.
Darf ich bei Dennis bedanken?
Also, ich sag mal ganz mutig 0,5.
Anderthalb sind es noch geworden.
Naja.
1,5.
Wofür auch immer.
Für die letzten 15 Minuten.
Mhm.
Primär.
Okay.
Tatsächlich. Einer gibt hier 4 Sterne bei Letterboxd, Alter. 3,5. 3 Sterne von Micha, von Dirt Dog. 3,5 von Dennis. 3 von Nico. 3,5 von Atombomb. Okay. Die haben offensichtlich einen anderen Humorgeschmack.
Was ist das denn jetzt bei dir in Letterboxd-Stern? In 1 oder 0,5?
Das musst du immer verdoppeln bei mir.
Ach so.
Also
ja.
Eine 2 wäre dann praktisch 1 Stern. Mhm. 1,5 sind immer noch ein halber Stern bei mir. Also
okay.
Das Kleinste, was geht.
Mhm. Mhm. Mhm.
Das ist immer bei mir so. Das wird dann immer verdoppelt und dann gegebenenfalls. Also es muss halt irgendwie voll verdoppelbar sein, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ja, kapiert.
Okay, so viel zu Freddy Got Fingered und so viel zu meiner ersten Rezension. Dann hoffe ich, die Qualität steigt jetzt mit deinem nächsten Projekt.
Na, gucken wir mal. Riesenhighlight ist es auch nicht, das kann ich schon mal vorweg schicken.
Vorsichtig steigt da ein.
Und ist aber ein sehr kleiner Film, deswegen kann man solchen Filmen ja schon vielleicht ein bisschen mehr verzeihen als jetzt irgendeinem riesen Blockbuster, der richtig scheiße ist.
Mhm.
Aber ich finde hier, der hatte was. Und wahrscheinlich bin ich jetzt so der Einzige in unserer Bubble, der diesen Film noch nie gesehen hat. Der ist mich komplett an mir vorübergezogen. Aber deiner war gerade, aus welchem Jahr? 2001?
Ja.
So, jetzt haben wir 2002. Irgendwie haben wir heute dann doch ein paar Filme aus dieser Zeit.
Millennium-Episode.
Na. Dieser hier ist eben aus dem Jahr 2002 und heißt Baba Hotep.
Oh.
Sagt er. Demzufolge lag ich richtig, du kennst ihn schon.
Da liegst du richtig.
Na, siehste.
Bist du sicher, dass der nicht im Lusthof ist oder ist dir egal?
Ich habe nachgeguckt und da stand in der Liste nichts
okay,
von Baba Hotep. Also ich habe jetzt nicht unter irgendwelchen alternativen Namen nachgeguckt.
Nee, kannst recht haben.
Also wenn der Originaltitel nicht in der Liste steht, dann ist er nicht im Lusthof.
Hast du recht. Feuerfrei.
Okay. Regisseur Don Coscarelli. Ganze 12 Credits. Phantasm. 1 bis 4 stammt von ihm oder The Beastmaster. Das sind wahrscheinlich Filme, die der eine oder andere kennen dürfte.
Phantasm muss ich auch mal sichten, weil den schenkt mir Tom, der letzte Episode bei uns zu Gast war.
Ach.
Den kriege ich von ihm. Insofern gute Parallele.
Ja, ja, siehst du, dann hat Tom den bestimmt auch gesehen. Ja, geschrieben hat das, also das basiert auf einer Kurzgeschichte von Joe R. Lansdale. Und der hat das dann mit Don Coscarelli auch zu einem Drehbuch verfasst. Weil der hat ein paar interessante Vorlagen geschrieben. Zum Beispiel Happened Leonard, eine Serie, die du auch gesehen hast.
Mhm, ja.
Davon stammt auch die Buchvorlage von Joe R. Lansdale. Das ist also der gleiche Typ. Oder Love, Death and Robots.
Okay.
Da stammen 3 Episoden von ihm. Also der hat da schon ein paar interessante Sachen gemacht. Und was so auf Macherseite hier sehr interessant ist, finde ich, die SFX ist von Greg Nicotero. Das ist natürlich der richtige Mann für so einen Job. Erst recht, wenn das eben hier so ein kleiner Film ist, dass das Budget gerade mal 1 Million beträgt, dann ist es, glaube ich, bei dem Genre schon auch wichtig, dass wenn da SFX zum Einsatz kommt, dass die anständig ist. Und ja, da kann man bei dem Namen, glaube ich, schwer von ausgehen. Also, das ist tatsächlich... Witzig, ich habe jetzt gesagt, dass George R. Lansdale das Drehbuch mit Don Coscarelli ist natürlich Quatsch. Also von dem stammen die Buchvorlagen und Don Coscarelli hat das, weil er auch Regie geführt hat, hier zum Drehbuch umfunktioniert. Also, aber zugrunde liegt dem natürlich so eine Kurzgeschichte, die ein bisschen anders ist, aber die haben das hier natürlich ein bisschen ausgedehnt, weil es ein Langfilm geht, 92 Minuten, ist Rated R. Und in der Geschichte wird so fiktiv erzählt, was wirklich aus Elvis passiert. Also Elvis kriegt hier so ein bisschen eine Backstory. Der ist nämlich gar nicht tot, sondern lebt in einem Altersheim im Osten von Texas.
Elvis lebt.
Ja. Die erzählen im Flashback auch, wieso der noch am Leben ist. Der hat nämlich irgendwann einfach die Rollen mit so einem Elvis Impersonator getauscht. Da gab es einen, der sehr gut war und der ihm halt auch vor Flucht ähnlich sah und dann ist er irgendwann zu dem hin. Hab mit dem den Deal gemacht, du lebst jetzt als Elvis weiter und ich mach deinen Job. Und so ist dann halt der falsche, also der Fake Elvis irgendwann gestorben. Und ja, Elvis Presley lebt noch und ist jetzt eben im Altersheim. Das finde ich halt schon erstmal eine sehr geile Prämisse.
Ja.
Ja, hinzu kommt, dass so einer seiner Freunde in dem Altersheim, Jack, das ist übrigens die Figur von Ossie Davis.
Let's do the right thing.
Ja, genau der. Und der ist der Meinung, dass er John F. Kennedy ist. Der nämlich auch nicht tot ist. Und in Wirklichkeit halt schwarz. Ja, und weil das ja noch nicht reicht, gibt's jetzt eben hier so ein altes, da gibt's so einen Mythos und da wird was wieder zum Leben erweckt. Und das ist so ein mumienähnliches Vieh, böses ägyptisches Wesen, was jetzt halt dieses Altersheim aufsucht und natürlich Jagd auf die Bewohner macht. Und dem müssen sich Elvis Presley und Jack stellen. Elvis Presley, gespielt von Bruce Campbell. Das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Nummer.
Ja. Yeah.
Und das macht die ganze Sache natürlich schon mal eine ganze Ecke cooler. Also am Anfang liegt er da halt auch nur in seinem Bett rum und hat halt immer irgendwelche Träume und ist eigentlich nur so, er liegt da halt rum wie Gemüse. Hat dann, kackt auch immer die Schwester an, die sich um ihn kümmert. Und irgendwann kommt aber drauf, dass er eigentlich fit genug ist, um auch ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Ja. das Ganze sehen wir über eine Stunde, 32 meinte ich schon. Und was das Budget angeht, da habe ich sogar noch Informationen zu gefunden, dass das unter Umständen sogar nicht mal 1 Million gewesen sein soll. Also es gibt, ich habe auch einen Artikel gefunden, da stand was von 500.000. Mhm. Und das Coole ist, die haben halt so ein echtes leerstehendes Krankenhaus gehabt, außerhalb von LA, und haben das dort drehen können. Dann 30 Tagen abgedreht, und deswegen ist eigentlich, spielt sich auch alles rund um dieses Altersheim ab. Also die Location ist ja schon auch relativ beschränkt.
Stimmt.
Und es dauert eine ganze Weile, bis es wirklich losgeht, was aber ganz cool ist, so, weil, also, oder was klar geht, weil du das halt mit der Figur von Bruce Campbell machst und halt ihm so ein bisschen folgst und dann eben auch was über seine Vergangenheit erfährst oder wie er überhaupt da hingekommen ist und so. Das ist schon ganz cool. Aber wenn dann dieses ägyptische Wesen mal hohl dreht und da so seine Runde macht, dann zieht sich schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, finde ich. Und da merkt man dann natürlich auch, dass das Budget halt recht knapp ist, weil eigentlich ist nicht wirklich Stoff für diese ganzen 92 Minuten vorhanden, finde ich.
Also für dich zieht sich's erst, wenn die Mumie dann ins Spiel kommt, ja?
Ja, da gibt's auch schon so den einen oder anderen redundanten Moment. Und klar ist es irgendwie ganz nett gemacht, wenn der dann so auf die Leute losgeht, aber das ist ja jetzt auch nicht, also da wird's ja jetzt nicht mörderblutig oder so. Klar gibt's den einen oder anderen Moment, aber das ist schon alles sehr überschaubar, finde ich. Hm. Ja, aber hab mich trotzdem ganz gut unterhalten. Und ist jetzt per se kein schlechter Film, Gottes Willen. Aber hätte schon alles eine Ecke geiler sein können, finde ich.
Ah, okay.
Mochtest du den?
Ja, sehr.
Sehr?
Ich mochte den tatsächlich sehr. Also ist jetzt, wie du meinst, ist jetzt nicht der überkrasse Film, aber was so Mumienfilme angeht, rangiert der wahrscheinlich noch höher als dieser Mumienfilm aus den 30er Jahren. Und wahrscheinlich auch die Mumienfilme mit Brendan Fraser. Also da mag ich den noch am meisten. Wenn du jetzt mal einfach so Filme mit Mumien in eine Liga packst.
Ja, also manchmal wirfst du Filme in einen Topf, wo du denkst, so, du willst jetzt allen Ernstes Brendan Frasers Mumie, der ein wirklich teurer Blockbuster war, mit einem Film, der irgendwas zwischen 0,5 und 1 Million gekostet hat, vergleichen?
Wenn ich den Film, der 0,5 Million und 1 Million noch über den stelle und sage, der schlägt den, dann ist das ein Vergleich.
Ja, ich finde, das ist halt allein schon eben von den ganzen Schauwerten überhaupt nicht zu vergleichen.
Welche Schauwert meinst du jetzt? Von die Mumie oder von dem hier?
Ne, von die Mumie.
Ja, aber ich hatte hier mehr Spaß dran, das will ich damit sagen. Also JFK und der alte Elvis machen halt Jagd auf eine Mumie oder bekämpfen sich mit einer Mumie in einem Altersheim, das war schon,
die Prämisse fand ich schon irgendwie funky. Funktioniert für mich auch voll gut. Ich glaube nur nicht, dass es reicht, um halt hier diese 92 Minuten wirklich gut zu füllen.
Okay. Fand die damals schon recht kurzweilig und so. Also ich, ist jetzt natürlich auch Ewigkeiten her. Ich habe gerade mal geguckt, 2009 habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Mhm. Also ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass ich hier irgendwelche Längen gespürt habe, sondern ich fand einfach nur, ist jetzt kein Meisterwerk. Hab's von mir eine 7,5 bekommen, aber sehr spaßiger Film. Und ob da jetzt so zwischendurch mal so ein paar Hänger drin sind, das ist einfach zu lange her, um das nochmal zu bestätigen. Aber
okay.
Fand sie ja zumindest nicht scheiße, das fand ich gut.
Nee, sag ich ja. Also ich bin ja auch Fan von dem Genre und von ihm und allem drumherum, so, deswegen alles cool.
War eine coole Chemie auch zwischen ihm und Ossie Davis, soweit ich das rekapitulieren kann.
Ja, voll. Also Ossie Davis' Rolle ist eigentlich fast noch geiler als die von Bruce Campbell. Mhm. Naja. Jetzt kann ich Punkte vorlesen. Weil viel mehr gibt es da tatsächlich nicht zu erzählen.
Ja, hau raus.
Ach so, doch, pass auf, eine Sache, die ist recht interessant. Weil natürlich ist das bei Genre-Fans so ein kleines Highlight, weil natürlich auch Bruce Campbell als Elvis, also ich meine, das ist schon eine geile Voraussetzung. Ja, und da wurde natürlich diverse Male darauf angesprochen, weil Don Coscarelli hatte den Plan, ursprünglich da ein Sequel zu machen. Und das war auch lange in Entwicklung. Also sollte heißen Baba Nosferatu, Curse of the She-Vampires. Mhm. Und das war in Entwicklung, und da hat aber Bruce Campbell irgendwann, ich glaube auf irgendeiner Comic-Con, gesagt, dass er in dem Film nicht als Elvis zurückkehren wird. Weil die sich nicht einigen konnten, worum es in dem Film tatsächlich geht. Also ich weiß nicht, wie weit die in der Entwicklung waren, aber der Titel stand schon wohl.
Okay.
Aber die waren sich nicht einig.
dann ist
was da passieren soll. Und irgendwie kam es nicht dazu, ja. Jetzt also, nach über 20 Jahren kann man schon ausgehen, dass das auch nicht weitergeht.
Also Bruce Campbell hat ja so außerhalb von Evil Dead noch einige Filme gedreht und das ist immer einer, den ich gerne erwähne, den man definitiv machen kann. So. Also er hat auch ein paar andere Filme gedreht, die nicht so geil waren. Aber Baba Hotep ist schon cool. Schöne Grüße übrigens an ein paar Kumpels von mir. Die haben nämlich eine Band, die sich nach diesem Film benannt haben.
Ach.
Und die hier in Berlin unterwegs sind, ja.
Okay. Das ging ohne weiteres?
Weiß ich nicht. Bisher wurden wir, glaube ich, noch nicht verklagt.
Okay. Wahrscheinlich erst, wenn sie richtig Geld verdienen.
Naja, allzu viel dürften sie eigentlich nicht rausholen, weil kleiner Film, kleines Budget.
Naja, aber trotzdem, ne? Das ist ja deren Idee. So, Punkte. 6,9 gibt's auf IMDb, der Metascore ist bei 57 und auf Letterboxd eine 3,3.
Okay.
Und jetzt guess.
Ich glaube nicht, dass du bei meiner 7,5 bist. Insofern würde ich dich da ein bisschen niedriger eingliedern. Ich sag 6,5.
7, das ist noch geworden.
Noch eine 7. Na, das geht ja.
Naja, manche von uns wird es anscheinend doch relativ ähnlich sehen.
Okay. Das stimmt. Sind wir nicht so weit voneinander entfernt und ist, also ist von uns dann, also von dir, denke ich mal, auch eine Empfehlung an Leute, die so ein bisschen kleineres.
Ja, sowieso. Genre also eben, wenn man das Genre mag, sowieso. Aber dann meine ich ja, guckst ja schon mit der Besetzung und der Prämisse, wirst du das ja wahrscheinlich eh sehen.
Voll. Ja.
Okay. So, was hast du noch?
So, ich habe noch was aus Australien. Aus dem Arschloch der Welt, wie ich diesen Kontinent gerne bezeichne. Und das ist schon einer der bekanntesten australischen Filmemacher tatsächlich. Und wir hatten noch gar nichts von ihm, habe ich gesehen, in den 3500 Rezensionen. Weil wir reden von Peter Weir. Und Peter Weir ist der Regisseur. Und
Wir hatten noch
nichts von ihm, nee. Der hat Master of Commander gemacht. Der hat die Truman Show gemacht. Der hat Green Card gemacht. Der hat Club der Toten Dichter gemacht. Mosquito Coast ist von ihm. Alles große Filme und wir haben noch nicht einen einzigen von ihm hier gehabt.
Truman Show hatten wir nicht?
Nee, hatten wir nicht. Hatten wir alle nicht. Mosquito Coast und Master and Commander haben wir zumindest im Lostopf. Das weiß ich, aber noch keinen von denen rezensiert. Und jetzt habe ich hier ein sehr, sehr frühes Werk von ihm, nämlich aus dem Jahr 1974. Und der Film heißt Die Autos, die Paris aufrasen. The Cars That Ate Paris im Original beziehungsweise auch bei Letterboxd zu finden. Und hast du schon mal was von dem Film gehört?
Nee.
Hast noch nichts von gehört?
Ziemlich sicher nicht, ja.
Das ist auch ein ziemlicher Geheimtipp und wie gesagt, ein ziemliches Frühwerk von ihm. Also die anderen genannten Filme von ihm sind um einiges bekannter. Als er angefangen hat, international zu drehen, dann hat er auch einen gewissen Star-Status gehabt und das hat er damals noch nicht gehabt. Das waren definitiv noch sein Urschleim.
Ja. Ganz kurz fürs Protokoll, Truman Show, meine Rezension dazu könnt ihr in Episode 23 hören, Support-Episode 23.
Du hattest die Truman Show schon.
Aber ihr dürft sonst auch gerne Guest glauben.
Zum Glück habe ich den nicht rezensiert. Ich war mir sicher, dass wir den noch nicht hatten. Aber
ja, du hast auf jeden Fall auch Punkte eingetragen hier.
Naja, klar, wenn du den rezensiert hast, dann habe ich bestimmt auch Punkte dazu geschrieben.
Ich war mir ziemlich sicher, dass ich über den Film mal gesprochen habe.
Siehst du.
Aber das war doch ein Auftragsfilm oder ein Los oder sowas.
War Truman schon los?
Ich meine ja.
Möglich wär's.
Wie auch immer.
Also war kein Auftragsfilm, weil dann hätte ich ihn ja auch geguckt. Und ich habe ihn vor Ewigkeiten gesehen. Das heißt, bei mir ist es wirklich eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Und du noch im Zuge dieses Podcasts dann demnach. Ja, dann hört er rein. Ist ja auch schon eine Weile her.
Naja.
Das ist jetzt, glaube ich, auch eins der wenigen Male, wo ich nicht weiß, dass wir den rezensiert haben. Und
das wird so oft nicht wieder, so schnell nicht wieder passieren. Ja.
Meistens ist es umgekehrt. Okay, dann hatten wir zumindest einen Film von Peter Weir und dann kommt jetzt der zweite.
Ja.
Auch schön. Du machst halt den Blockbuster und das Aushängeschild von ihm. Ich mach dann das Underground-Werk.
Du wirst lachen. Ich habe letzte Woche noch mit dem Gedanken gespielt, mir Green Card mal wieder anzugucken.
Ach echt, ja? Den habe ich auch nie gesehen.
Ach, den kennst du gar nicht?
Den kenn ich gar nicht, ja.
Ja, dann bringe ich den natürlich nicht, weil den kenne ich schon.
Ja gut, du kannst ihn trotzdem bringen, weil
Ja eben, aber dann siehst du den nie und ich habe den schon in Erinnerung. Also ich fand den ganz nett, vor allem was so die Chemie von Depardieu und ihr angeht. Und
okay. Andy McDowell war es, oder?
Ja.
Wir haben ja hier so zwei, drei Kandidaten, die sogar Auftragsmacht haben und die Probleme haben, irgendwie kreativ Ideen zu finden für weitere Filme. Hier haben wir einen Film, den wir beide gerne sehen würden und beide gerne rezensieren würden. Also
Ja, gerne, weiß ich nicht. Das ist ja, eben, das ist die Sorte Film, wo ich halt gucken wollte, wie ist der gealtert. Ne?
Ja, aber weil, wenn du gucken wolltest, wie der altert und ich ihn nicht kenne und so weiter, dann ist es doch ein guter.
Würde sich anbieten, ja.
Wir haben ja so ein paar Leute hier. Nils gerade in Finnland ist ein bisschen ideenlos und Kalle hakt auch ein bisschen hinterher so. Also, kleiner Tipp. Muss nicht, aber könnte.
Ja. Und ansonsten, der hat ja auch noch viel in seiner Vita, was ich nicht gesehen habe. Ich habe zum Beispiel, ich habe tatsächlich Master and Commander nie gesehen.
Den habe ich auch nie gesehen. Das wäre auch eine Erstsichtung.
Okay.
Tatsächlich.
Ja, dann.
Aber Mosquito Coast und so, den habe ich vor Ewigkeiten, glaube ich, mal geguckt.
Aber es ist schon abgefahren, wie wenig Output der hat, oder?
Ja.
Also wenn du überlegst, was für Abstände da immer zwischen den Jahren sind.
Hat nicht viel gemacht, das stimmt.
Ja, krass. Abstände zwischen den Jahren, zwischen den Filmen, sind Mörder viele Jahre dazwischen, so.
Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich versuche das dann, versuche mir dann zu überlegen, was du mir sagen wolltest.
Aber das merke ich voll oft auch beim Nachhören, dass wir so, also klar, ist ja auch nervig, immer wieder dann das anzusprechen und so, aber voll oft sage ich dann so, ja, ja, weil ich genau verstanden habe, was du meinst, obwohl du es völlig strange formuliert hast.
Ja, geht mir bei dir manchmal auch.
Natürlich, ja, ja, eben, klar, funktioniert in beide Richtungen.
What'd you say?
Genau, Dave.
What'd you say?
Ja, aber es ist die Krux, dadurch, dass wir hier schon so lange sitzen und das machen.
Und was mir noch auffällt, ist, dadurch, dass wir diesen, das ist mir jetzt auch beim Nachhören der letzten Episode aufgefallen, dadurch, dass wir diesen Überraschungsfaktor bringen, mit dem von wegen, wir wissen nicht, was der andere zensiert, und dann sagst du einen Film, oder wie im letzten Fall war, Tom nennt zum Beispiel die Serie, dass er die Exorzisten-Serie mitbringt, und dann denke ich so ein bisschen über den Film oder über die Serie nach und denke so, hast du das gesehen, hast du was davon gehört? Und dann entgeben mir so 3-4 Sätze, die danach kommen.
Ja, ja. Mhm.
Da hat er zum Beispiel gesagt, dass die auf Amazon Prime gestreamt wird. Und das war,
hast du später gefragt, ja.
Genau, das kollerierte aber mit meinen Gedanken so, wo ich überlegt habe, ob ich irgendwas von dieser Serie gehört habe, und deswegen ist bei mir komplett untergegangen. Ja. Und so ist es manchmal, wenn du mit einem Film um die Ecke kommst und ich überlege, warte mal, war das der mit dem und dem oder wer spielt da nochmal mit?
Dann hast du den Anfang komplett verpasst.
Dann verpasse ich ein bisschen die 3-4 Sätze vom Anfang, richtig. Und dann beim Nachhören denke ich so, ach okay, das hat er gesagt.
Ja, ja, geil.
So ist das.
Ja, ich habe auch beim Nachhören neulich festgestellt, absolute ätzende Abart gerade von mir.
Ach so?
Ja, neues Füllwort. Oder neue Floskel, die ich inflationär anwende. Im Grunde.
Im Grunde, ja.
Völlig bescheuert, sage ich in letzter Zeit voll oft, und ist immer ein Füllwort. Ist genauso lame wie tatsächlich.
Mhm. Fiel mir nicht auf bei dir.
Echt?
Im Grunde hätte ich jetzt nicht zuordnen können, ne.
Okay.
Aber ja, klar. Fällt einem natürlich dann selber extrem auf.
Aber du hast neulich bei einer Rezension hast du auch bestimmt 10-mal die gleiche Floskel verwendet. Was war denn das? Mit allem drum und dran, glaube ich? Sagst du dann immer so, ja, mit allem drum und dran.
Okay, ja, kann sein.
Das sagst du gerne mal. Und da war noch was anderes, weiß ich auch nicht mehr. Ja, komm jetzt nicht drauf. Egal.
Wir werden sehen.
Also ja, ja, ich finde es immer wieder lustig, so diese phasenweise benutzten Floskeln, die wir so haben.
Vielleicht kann Dennis uns da mal eine Statistik aufstellen im Laufe des Podcasts, wie oft wir das benutzt haben. Das wäre echt mal, das würde ich mal interessant finden.
Alter, wirklich?
Wie oft ich ein bisschen gesagt habe in den ganzen Episoden. Und du halt deine neue Floske, wie oft die bis jetzt viel.
Was mich auch immer nervt, wenn ich das nachhöre, mein so. Weil ich halt an allen Ecken und Enden ein so einbaue, was völlig überflüssig und sinnfrei ist.
Okay. Ja, und nicht zu sprechen, nicht, und jetzt hier nicht zu erwähnen, wäre noch die, nicht zu erwähnen, da fange ich schon direkt mit einem Fehler ein. Was man noch erwähnen sollte, sind auf jeden Fall die Fehler, die dann, wenn ich irgendwelche Filmbeispiele nenne und denke so, nee, das ist nicht der Film, an den du gedacht hast, ja, in dem Moment. So,
ich oder Schauspieler, dann, ich habe auch neulich was völlig falsch zugeordnet.
Genau, ich auch. Ich habe neulich einen Film genannt als Beispiel und dachte so, an den meintest du auch gar nicht. Du meintest einen ganz anderen Film, hast aber im Kopf auf jeden Fall den richtigen Film, sagst aber einen falschen so. Und erst beim Nachhören fällt mir auf so, dass ich dann Scheiße erzählt habe.
Tja, da ist dann schon passiert.
So ist das manchmal. Aber da wir ja nicht schneiden und da wir hier nicht rumschnipseln, ist das, ja, sind das leider.
Mitleben.
Ja, müsst ihr mitleben. Das sind dann, ist dann die Fuscherei.
Ja.
Das sind dann die, wie haben wir es genannt, im Text? Mit Halbwissen, genau.
Das Halbwissen.
Die letzten mit Halbwissen. Ja. Das gehört dann zum Halbwissen, diese Versprechen.
Mhm.
Wenn wir die Versprecher nicht hätten,
na dann.
Dann hätten wir auch kein Halbwissen.
Nur noch Ganzes.
So ist das. So, zurück zu die Autos, die Paris aufrassen. Wir sehen anfangs ein Pärchen, relativ cool inszeniert, düsen mit ihrem Cabrio so ein bisschen durch einen sonnigen Tag. Und plötzlich verliert der Mann die Kontrolle über sein Auto, hat einen Unfall, beide tot. Das ist übrigens eine kleine Verarschung, weil die damals so Zigarettenwerbung persifliert haben. Weißt du, weil die haben dich so auch genüsslich eine Zigarette angezündet, fahren sie durch den Sommer, eher ganz cool mit Sonnenbrille und so, geiles Cabrio. Und Peter Weir wollte halt diesen Übergang im Kino von dem Werbeblock, wo ja diese Zigarettenwerbung super angesagt waren, weißt du, so eine Art Werbung, die so voll stylisch daherkommt, wollte er ja komplett aufbrechen, dass die Leute denken, Alter, ist das jetzt immer noch eine Werbung oder ist das schon der Film oder so, weißt du? Und dann durch den Unfall merkt man dann, okay, wir sind schon im Film, glaube ich.
In welchem Jahr kam der Film raus?
1974.
74.
Ja.
Okay. Ganz geile Idee.
Ja, jetzt blenden wir zu einem anderen Auto und dann werden die beiden Brüder Arthur und Daryl gezeigt. Die sind nämlich gerade mit einem Campingwagen hinten befestigt auf dem Weg zum Campingplatz in Paris. Wohlgemerkt, nicht in Frankreich, Paris, die Stadt der Liebe, sondern es ist eine Kleinstadt in Australien, die sich Paris nennt. 148 Einwohner. Mhm. Und da befinden wir uns. Sieht so ein bisschen aus wie eine Westernstadt. Also ist halt wirklich so eine Hauptstraße, so eine verstaubte. Dann siehst du links und rechts, sieht wirklich aus wie eine Westernstadt. Links und rechts siehst du halt so ein paar Gebäude. Und so muss man sich das Ganze optisch vorstellen. Und auch die beiden haben einen Unfall auf dem Weg zu diesem Campingplatz. Arthur wacht dann im Krankenhaus auf. Sein Bruder Daryl ist tot. Und der Zuschauer weiß, dass im Krankenhaus an Arthur so ein bisschen an seinem Hirn rumgeschraubt wurde. So dass es hieß, nachdem er aufgewacht ist, von wegen so, Bursche, du hattest hier einen Gehirnschaden. Mhm. Und dieser Gehirnschaden sorgt dafür, dass er in der Stadt arbeiten und leben muss und nicht mehr die Stadt verlassen kann. Ihm wird suggeriert, dass er nicht woanders mehr arbeiten kann und woanders leben, sondern er muss halt hier in dieser Stadt bleiben. Du musst erstmal die Prämisse kaufen, ich komme gleich dazu. Mhm. Und es wirkt anfangs auch so, als würden die Autos Krieg auf die Menschen, okay, als würden die Autos selbstständig agieren und dann so Krieg gegen die Menschen führen, als wenn da keine Fahrer direkt hinter dem Lenkrad sitzen, also ein bisschen so Christine-mäßig, wie die Stephen King-Vorlage. Mhm. Aber zumindest beherrschen Autos dieses Kleinstadtleben dieser Stadt Paris in Australien. Aber eine Gang mit Rowdies haben halt Autos aufgepimpt und machen Randale. Das heißt, die stecken hinter diesen ganzen Übergriffen. Und die haben ihre Autos so halt präpariert, dass da so riesige Zähne drauf lackiert worden sind, weißt du, an die Seite. Dann haben die so einen VW Käfer, wo überall so Spitzen rausragen. Vielleicht hast du das Bild schon mal gesehen. Damit wurde auf jeden Fall Riesenwerbung gemacht auf den Plakaten und so. Es hat so ein VW überall Spitzen.
Okay.
Was so aussieht, als wenn du, keine Ahnung, wie so ein Igel irgendwie in Autoform. Und die machen Randale. Die machen Jagd auf irgendwelche Fußgänger. Und dazu muss man sagen, dass auch Autoteile von den Wracks, die dann irgendwie Unfälle bauen in dieser Kleinstadt oder in der Umgebung, dass die als Zahlungsmittel dienen. Also da gehen dann Omis mit so einer Radkappe und tauschen das Ganze ein gegen Essen oder kriegen dann Klamotten irgendwie für irgendwelche Autoteile und so.
Okay, ist ja weird.
Also es geht sehr weird und seltsam vor in diesem Ort Paris. Und nur damit du weißt, wie dieser Film sich anfühlt, ich glaube, so Quentin Dupieux hätte hier seinen Spaß daran. Weil es steht zwar überall Horrorfilm dran, aber es ist super seltsam und skurril, was sich hier zuträgt und wie diese Stadt agiert und dass die irgendwie in die Scheune gehen und dann irgendwie eine Radkappe gegen ein Sandwich austauschen und so, weißt du. Das sind alles Momente, die eher so seltsam und sich komisch anfühlen. Das ist so ein bisschen der Feel wie die Elternszene bei I'm Thinking About Ending Things, um jetzt mal so ein Feel für den Film zu kriegen. Das heißt so ein bisschen Horror, weißt du, ein bisschen...
Ja.
Unterschwellig so Unwohlsein, aber auch nicht so richtig Horror.
Und halt skurril.
Aber schon skurril, ja.
Okay.
Also der Arzt macht mit ihm dann einen Test am Anfang, so wenn er da aus dem Krankenhaus aufwacht und zeigt ihm halt so Fotos. Und auf dem einen Foto ist halt so ein Schmetterling. Und dann zeigt er ihm halt ein anderes Foto und da ist halt so ein Baum. Und das dritte Foto ist halt so ein Unfallopfer in einem Autowrack. So komplett zerfetzt. Und okay. Er so, Crash. Und er so, yes. Und dann macht er so weiter und das ist halt ein Haus. Und dann macht er weiter und da ist halt irgendwie ein Bleistift oder so. Auf dem dritten Foto sieht er den Körper von seinem Bruder mit dem abgehackten Kopf irgendwie, keine Ahnung. Also nur den Torso von seinem Bruder im Auto und zeigt ihm das so als Test so von wegen. So, ja, wir sind ja hier in einer Kleinstadt und deswegen in Kleinstädten kann man ja besser Tests und Experimente machen. Insofern machst du dir natürlich auch Gedanken, okay, was geht da vor sich? Aber es ist so ein ganz seltsamer, komischer Film. Also Arthur selbst kommt dann unter in dem Haus von dem Bürgermeister. Mhm. Der wohnt dann bei ihm, der ist verheiratet mit einer Frau und nachdem sein Bruder irgendwie tot aufgefunden worden ist, der Typ aus dem Krankenhaus mit einer Lobotomie aufgewacht ist und dann in dem Haus untergekommen ist, zieht die Frau halt so einen Nerzmantel an, indem sie ihn so mit dem Nerzmantel serviert, sie ihm halt zu essen. und sagt so, wie findest du denn meinen Pelzmantel und so. Mein Mann sagt, ich darf ihn nur im Haus anziehen, weil draußen wirklich dann zu fein und dann werden die Leute neidisch und so. Hahaha, ich wollte dich nur aufmuntern. Da dachte ich so, okay, so willst du ihn aufmuntern, der gerade irgendwie sein Bruder in einem Autounfall geköpft worden ist und mit dem Witz will sie ihn praktisch irgendwie aufmuntern. Das waren so alles Momente, wo ich dachte, Alter, irgendwie ist das strange. Also es ist ein abgefahrener.
Es ist doch auch wahrscheinlich sehr interessant dadurch, oder nicht? Weil du ja wahrscheinlich wissen willst, wo die damit hinwollen.
Ja, aber es wird nicht so richtig aufgelöst. Das ist das Problem. Ja, das bleibt so ein bisschen im Dunkeln, was jetzt hier passiert. Also es ist ein echt stranger Film, den du, glaube ich, nicht zu 100%ig erklären kannst. Aber er hat schon interessante Momente. Und hat schon so ein paar Szenen, wo ich sage, ist schon irgendwie anders als andere Filme, aber nichtsdestotrotz der Strange. Insofern wusste ich auch nicht, wie ich den jetzt irgendwie so, wie ich den bewerten soll. Der ist auch blutig an manchen Stellen, was mir auch gut gefallen hat für die damalige Zeit. Aber irgendwie ist er auch nicht so richtig Horror. Ist übrigens der erste australische Film, der in Cannes für Aufsehen sorgte, weil die sind damals nämlich die riesige Werbeschiene gefahren. Da sind Leute halt in den Kostümen aus dem Film durch die Gegend gelaufen und diesen spiky VW, diesen silbernen, den haben die dadurch die Straßen fahren lassen.
Okay.
Und dadurch wussten natürlich alle, okay, was ist denn das für ein Film, wo es da geht. Letztendlich haben die den dann nicht im offiziellen Wettbewerb dann laufen lassen, weil der zu gewalttätig war für die Jury.
Oh.
Aber so out of competition wurde er gezeigt halt in so diversen Kinos in Cannes, da wurde er dann aufgeführt.
Okay, krass, in Cannes.
Ja. Und ich werde jetzt mal nicht mit SchauspielerInnen irgendwie langweilen, weil hast halt nicht wirklich große Namen hier, die einem was sagen, denke ich mal. Insofern, der Film hat auch ein Budget von 250.000 australische Dollar. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber das hört sich jetzt nicht so an, als wäre das jetzt ein halb budgetierter, krasser Film, auch wenn man das umrechnet. Das ist die Autos, die Paris aufrasen. The Cars That Ate Paris. Also
klingt schon auch ein bisschen nach Bahnhofskino.
Ist Bahnhofskino. Ist definitiv Bahnhofskino, aber schon experimentell und schon ein bisschen abgedreht. Aber wenn man Freund von Dupieux-Filmen ist, das geht wirklich in die Richtung. Da kann man dem was abgewinnen. Bei ihm war es halt ein Reifen.
Ja.
Der so auf Jagd geht. Hier sind halt die Autos so das Böse, weißt du, das, was so drohend halt über dieser Kleinstadt hängt. Und es gibt natürlich auch gewissen Bodycount dann im Laufe des Films. Und mittendrin ist halt dieser naive Arthur, der so ein bisschen eigentlich immer macht, was ihm gesagt wird. Der, also so ein bisschen, ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und man sagt halt zu dem so, ja, du musst jetzt dahin, du wohnst jetzt halt im Haus vom Bürgermeister und dann sitzt er halt an den Tisch von dem Bürgermeister. So, der macht halt alles mit so, was man ihm halt sagt. Ist so nicht so, ist nicht der Macher. Ist halt so ein Lappen. Der ist halt im Zentrum auch noch, was auch noch ganz interessant ist in so einem Film.
Okay.
Das ist die Autos, die Paris aufrasten.
Trotzdem irgendwie interessant.
Vielleicht wird es dir gefallen, vielleicht kannst du hier mehr mit anfangen. Ich fand ihn irgendwie unterm Strich dann doch sehr seltsam, aber auch nicht wirklich scheiße. Also schwierig.
Okay.
Das sind 90 Meter, kommt dazu. Also zieht seine Story auch nicht in die Länge. Und er hat halt abgefahrene, also die Autos sind halt abgefahren. Wie die Gangs, beziehungsweise diese Jugendlichen da. Da ist noch ein so ein Dorf-Weirdo ist natürlich auch noch dabei in der Truppe. Und wenn die Autos halt irgendwie aufpimpen und wie die Autos dann aussehen, wenn die dann so halt gesammelt so mit 5, 6, 7 von diesen aufgepimpten Autos da durch die Stadt fahren, das ist schon sehr abgefahren. Also komplett kariert, weißt du, dann so mit so einem Haifisch-Zähnen vorne lackiert so um die Motorhaube rum und so und ist schon geil. Und der eine hat irgendwie auf dem Dach irgendwas Großes aufgebaut. Also die sind schon alle sehr abgefahren aus. Also man hat auch ein bisschen was fürs Auge. Als Bahnhofskino definitiv. Ja.
Okay.
Mehr habe ich nicht.
Na dann, Punkte.
IMDb 5,6. Metas glaube ich nicht gefunden, aber es gibt eine Letterboxd-Bewertung, die ist bei 3,1.
Das ist ja gar nicht mal gut.
Kann mir vorstellen, dass Club der Totendichter wahrscheinlich besser punktet. Im Internet.
Puh, ich sag 6,5.
Eine 6. Nah dran. Glatte 6 für diesen echt seltsamen Film.
Okay. Gut, dann bringe ich etwas, was nicht ganz so alt ist. Aus dem letzten Jahr. Und hat auf jeden Fall ein höheres Budget. Das ist, glaube ich, jetzt Spitzenreiter, so gemessen an den Filmen, die wir bisher hatten.
Stimmt, ja.
Der hat 90 Millionen gekostet und heißt Death on the Nile. Tod auf dem Nil. Den wollte ich primär sehen, weil da jetzt ja schon wieder ein neuer kam. Und da ist mir aufgefallen, den habe ich noch gar nicht gesehen. Da haben wir ja damals schon ein bisschen was mitbekommen, weil es da ja mal wieder einen Shitstorm gab bezüglich eines Schauspielers, der hier mitspielt, und das hat dann den Release wieder verschoben und so weiter, aber sowieso, also dieser Film wurde mehrfach verschoben. Ursprünglich soll der 2019 rauskommen. Dann haben sie aber mit den Dreharbeiten länger gebraucht als geplant, dadurch wurde der auf 2020 verschoben. Dann kam die Pandemie, da wurde dann auch mehrfach verschoben. Ursprünglich Herbst 21 geplant. Dann kam aber April 21 das Ding raus wegen Army Hammer. Dann wurde es auf Februar 22 verschoben. Also dann doch eine ganze Weile gedauert und dadurch war er jetzt gar nicht so weit von dem Nachfolger entfernt.
Stimmt.
Ja. Also ist ja auch wieder eine Art Remake, ne? Ich meine, die Story gab's schon mal, deswegen also Autoren hier.
Kennst du das Original?
Ja.
Peter Ustinov und Co. Mhm,
kenn ich.
Fand ich sehr gut damals.
Mhm, ich auch, mochte den. Aber deswegen ist hier als Autorin natürlich Agatha Christie gelistet. Mhm. Und Michael Green hat das zum Drehbuch umfunktioniert. Und dieser Herr war immerhin schon Oscar nominiert für Logan. Hat auch Blade Runner 2049 geschrieben. Also schon ein paar echt große Credits.
Nicht so schlecht.
Und der ist hier im Grunde der Einzige. Siehst du das immer wieder? Im Grunde. Der ist hier der Einzige, der das Drehbuch geschrieben hat.
Ich krieg mal den hier.
Ja, basierend auf der Vorlage von Agatha Christie. Interessant finde ich auch, dass hier neben dem Regisseur Kenneth Branagh auch Ridley Scott und Simon Kinberg das denn produziert haben. Weil das sind ja schon auch größere Namen. Ja, und 90 Millionen Budget. Einspiel sind es dann 137 Millionen geworden. Das ist also auch nicht so erfolgreich, wie sie sich das wahrscheinlich erhofft haben. Wobei gemessen an der Tatsache, dass die hier komplett umsteuern mussten, eben wegen einem der Schauspieler, kann ich schon verstehen, dass, also dann muss man ja fast noch froh sein, dass der überhaupt irgendwie über die 90 Millionen rausgekommen ist.
Irgendwie schon, ja.
Ja, weil das ist ja jetzt ähnlich wie mit, ich habe gestern diesen längeren Variety-Artikel gelesen, wo es ums MCU geht, ne? Also wie das jetzt alles in den letzten 3 Jahren den Bach runtergegangen ist und was da jetzt noch so ansteht und was die jetzt halt, weil die hatten vor kurzem so ein Meeting, wo die halt jetzt die Strategie besprochen haben, weil allen voran natürlich das Riesenproblem ist halt Majors. Mhm. Na, das haben wir mitbekommen mit Quantumania und so. Und was die da jetzt halt für eine Strategie fahren, was so die Backup-Pläne sind und.
Ausgerechnet ihn haben sie aufgebauscht als absoluten Super-Antagonisten der nächsten Filme.
Ja, ja. Mhm. Und der war dann ja, also mit den Anschuldigungen tatsächlich relativ unabhängig davon, ob er schuldig ist oder nicht, war der halt nicht mehr tragbar, weil sich die Anschuldigungen halt gehäuft haben. Dann halt Beweise rauskamen und so und er ja auch den Versuch da, es gar nicht erst zur Verhandlung kommen zu lassen, es wurde ja abgelehnt und deswegen ist jetzt Ende November beginnt der Prozess und da sieht's halt echt nicht gut aus für den und ja, die haben den tierisch aufgebaut, jetzt ist er auch in der zweiten Staffel Loki mit am Start und dann dieses Quantumania-Desaster.
Ach, bei Loki ist er auch dabei, okay.
Ja, naja, weil er ja dieser Kang oder wie heißt dieser?
Kang.
The Conqueror oder wie war so sein Zusatz? Genau, weil er sollte ja so der neue Bösewicht.
Der neue Thanos quasi.
Ja, genau. Mhm. Im MCU werden und da müssen sie jetzt halt umschwenken.
Tja.
Und das ist natürlich.
Ja gut, mit der Promo hätte ich auch keinen Bock auf jeden Fall.
Hä, jetzt stell mal vor, was du da alles ändern musst. Also bei wie vielen Geschichten du zurückrudern musst. Der ganze Plan ist, wurde sowieso durch die Pandemie und Streiks und so weiter, wurde das eh alles zerschossen.
Schalter, ja.
Deswegen, in dem Kontext habe ich nämlich jetzt auch gelesen, dass Quantumania war deswegen in manchen Momenten so scheiße in der CGI, weil ich erinnere mich, als wir drüber gesprochen haben, dass ich das nämlich noch erwähnt habe, dass ich das so ein neues Phänomen finde, dass die CGI gar nicht durchgehend scheiße ist, sondern dass es halt einzelne Sachen gibt, die kacke sind. Und das hatte viel damit zu tun, dass die halt irgendwie die Post von Quantumania musste halt mal kurz um 4,5 Monate verkürzt werden. Und deswegen musste halt ganz viel von der CGI so übers Knie gebrochen werden. Die Lösung war dann ja in den meisten Dingern, dass sie einfach viel in der Unschärfe gelassen haben.
Mhm.
Aber das war halt
natürlich auch, ja.
Das war halt ein neuer Meilenstein, was so, wenn es um schlechte CGI oder eben so unstimmige CGI geht, weil das halt alles so krass vorgezogen werden musste und so. Und da ist, also die haben echt mal einen Arsch voll Probleme bei Marvel. Also, naja. Aber gut, jetzt ist, war das halt bei diesem Film hier eben auch so, dass Armie Hammer hier im Hauptcast ist, der schon sehr groß ist, aber er ist halt eine zentrale Figur, mit dem ja auch geworben wurde, unter anderem sowieso. Wir haben hier das ganze Ensemble auf dem Plakat. Er ist mittendrin. Das war halt schwierig, hier den komplett rauszulassen, beziehungsweise ging halt gar nicht. Und deswegen war das natürlich ein Problem. Ja, aber wir haben das, glaube ich, damals schon auch mitbekommen, ne, dass die die Trailer dann irgendwann schon so geschnitten hatten, dass von ihm nicht mehr viel in den Trailern zu sehen war. Mhm. Ja, aber er ist in der Handlung halt eben echt eine zentrale Figur. Also jetzt mal endlich zur Handlung. Kenneth Branagh spielt eben nach wie vor Hercule Poirot und die fangen aber mit einem Flashback an. Das heißt, wir steigen im Ersten Weltkrieg ein und sehen einen sehr jungen Hercule Poirot, der an der Front ist in Belgien und so eine an so einer Brücke, die eingenommen werden soll von den Belgiern, weil das sagt dann nämlich auch der General. So, wir haben jetzt Meldung bekommen, unser Auftrag ist, diese Brücke einzunehmen. Und da sind aber natürlich die Nazis.
Technisch De-Aging oder anderer Schauspieler oder?
Nee.
Einfach Kenneth Branagh auf jung gemacht.
Ja, De-Aging, glaube ich.
War schon De-Aging schon, dabei.
Denke schon, ja. Mhm. Ja, haben sie in Schwarz-Weiß gehalten und sowieso ist da so ein bisschen 1917 oder natürlich, wie hieß er, Paths of Glory, Kubrick. Also, ne, du gehst wieder so durch den Graben durch und landest dann beim General, der eben jetzt der Truppe ansagt, dass sie die Brücke einnehmen sollen. Und alle sagen so, hey, was, das ist ein Selbstmordkommando, die Deutschen sitzen auf der Brücke, wir schaffen es nicht mal bis an die Brücke ran. Und dann kommt aber der clevere Hercule Poirot, der sagt, ja, hier, das mit dem Tränengas, was so, ne, jetzt sehe ich anhand der Vögel, die hier rumfliegen, dass die Windrichtung gerade günstig steht. Wenn wir jetzt losziehen, dann sehen die uns nicht, weil wir im Schatten der Wolke unterwegs sind. Und wenn sie uns sehen, sind wir schon zu nah dran und dann können wir die einfach alle über den Haufen ballern. Mhm. Geplant, getan und Hercule Poirot ist der clevere Hund und der Held. Dann löst der General aber noch eine Mine aus und Poirot kriegt ordentlich was ins Gesicht, was dann ziemlich entstellt ist. Und dann trifft er seine große Liebe im Krankenhaus und die sagt ihm ganz einfach die Lösung, du lässt den Schnurrbart stehen. Weil der hat halt hier so fett die Backe zerfetzt und so und sagt halt, jetzt bin ich total entstellt.
Eine Erklärung für sein Markenzeichen.
Genau, und so kriegen wir eben auch noch eine Erklärung für seinen Schnurrbart. Dann gibt es einen langen Zeitsprung und wir sehen den jetzigen Hercule Poirot, wie er in einem Nachtclub ist. Da gibt es eine Menge Tanz und Musik und da sehen wir dann, eigentlich auch schon werden da nahezu alle anderen Hauptfiguren eingeführt in diesem Club. Da sehen wir dann Armie Hammer, wie er mit einer, wie heißt die Dame nochmal? Emma Mackey. Er tanzt mit Emma Mackey und das...
Sex Education Fans wissen Bescheid.
Ja. Und ey, Alter, also da kann Dirty Dancing mal einpacken, ey, weil das ist schon, das grenzt an Sex auf der Tanzfläche, was da stattfindet.
Okay.
Ist aber tatsächlich ganz cool inszeniert, also zweifelsohne sehr sexy die Nummer. Und wird halt dann eigentlich nur noch getoppt, als Gal Gadot den Raum betritt und die auch entsprechend eingeführt wird. Und dann...
Nice,
hast jetzt wegen eingeführt gelacht, wirklich?
Natürlich.
Pubertäre Gäste. Schön.
Be easy, Lee.
Deine ja. Formulierung.
Und Emma Mackey und Gal Gadot in den Figuren kennen sich, sind alte Freundinnen und haben sich lange nicht gesehen. Und dann sagt sie, Mensch, hier, du hast ja jetzt einen Verlobten. Ja, darf ich dir vorstellen, das ist Simon, mein Verlobter. Also das ist Armie Hammers Figur. Und dann sagt sie, komm schon jetzt hier, zeig ihr mal die Tanzfläche. Mhm. Und dann tanzen Armie Hammer und Gal Gadot genauso, wie eben mit Emma Mackey getanzt wurde, gibt's dann wieder Trockenübungen auf der Tanzfläche. Und
okay.
Das ist schon auch entsprechend schön inszeniert. Ich meine, sind ja auch alle beteiligten Menschen sind wunderschön und deswegen funktioniert die Nummer schon mal sehr gut. Und Hercule Poirot sitzt in der Ecke, beobachtet das ganze Geschehen und sieht ganz genau die Blicke von Emma Mackey. Dass die jetzt schon so ein bisschen eifersüchtig wird, weil die sieht, oh, ich glaube, die beiden verlieben sich gerade und das war vielleicht keine so eine geile Idee, meinen Verlobten dieser wunderschönen Frau aufzuzwängen, um sie über die Tanzfläche zu schubsen und sieht da jetzt so ihre Fälle davon schwimmen. Jedenfalls sehen wir dann noch ein paar von den anderen Figuren, weil da ist eine Sängerin und die spielt dann auch noch eine Rolle und ein paar Wochen später sind die alle am Nil und feiern da die Hochzeit von Simon und Lynette. Also das ist die Figur von Gal Gadot. Die ist nämlich sehr prominent, ist, ich glaube, Schauspielerin oder irgendwas, jedenfalls so ein Riesenstar. Mhm. Alle Welt verehrt die. Und dementsprechend vorsichtig ist sie mit allen Leuten, die um sie rum sind, weil sie halt auch ganz viele Neider um sich rum hat und alle ihr natürlich auch was Böses wollen, weil sie super reich ist, super schön und natürlich gibt's die Hater. So, jetzt haben die beiden aber geheiratet und dann gibt's eben die Feier und es soll auch eine Hochzeitsreise geben und absurderweise werden da alle mitgezerrt, weil jetzt geht's endlich auf diesen Dampfer auf den Nil. So, das heißt, dann haben wir jetzt die Truppe rund um Hercule Poirot, der soll halt mit, also der Grund, warum der mitkommen soll, ist, dass Lynette sich eben sorgt, weil die sagt, wir werden schon eine ganze Weile gestalkt von Emma Mackey, weil die natürlich das ziemlich doof fand, dass ihre Freundin sich jetzt ihren Verlobten geschnappt hat. Mhm. Und weil die eben Angst haben, dass da irgendwas passieren könnte, bitten sie Hercule Poirot mitzukommen und sowieso gibt's ja noch so ein paar andere Gründe jedenfalls, also weil da noch mit anderen Leuten verwickelt ist. Und jetzt sind wir auf diesem Dampfer und da ist dann eben also Gal Gadot als Lynette und Armie Hammer. Hercule Poirot ist dabei, Emma Mackey kommt dann später auch noch dazu. Lynette hat eine Assistentin namens Louise, die wird von Rose Leslie gespielt. Mhm. Hier, Ygritte aus Game of Thrones. Die Frau und Cousine von Kit Harington, was ich immer noch mörderweird finde, aber.
Sie ist die Cousine von ihm.
Sehr entfernte Cousine, ja, aber die sind über irgendwie 4 Generationen zurück, sind die irgendwie miteinander verwandt. Also haben sie diesen Incest-Vibe von Game of Thrones dann doch recht wörtlich genommen.
Ja, hier.
The Balkans. When they say they're gonna have a war, they keep their word.
Ja.
The Balkans.
Ich weiß nicht, wie du jetzt auf den Balkan kommst bei dem.
Sind bestimmt Balkans.
Ja. Die sind. Deswegen die Verwandtschaft geht über, die sind beide mit den Royals verwandt über 13 Ecken.
Ja, ich weiß.
Das und ist britisch. Deswegen sind die da auch Cousins auf.
Trotzdem wurden auf den Balkans bestimmt auch schon Cousinen verheiratet.
Gehe ich fest von aus, das passiert wahrscheinlich heute noch. Hm. Ja. So, und dann haben wir hier einen alten Freund von ihm, Book, gespielt von Tom Bateman, mit seiner Mutter, Euphemia Book, gespielt von Annette Bening. Dann ist aus irgendeinem absurden Grund noch der Ex-Freund von Lynette, ihr Ex-Verlobter wohlgemerkt, mit an Bord. Der ist Arzt, was dann später auch hilfreich wird. Das ist die Figur von Russell Brand. Und dann wurde ja noch diese Musikerin gebucht, die heißt Salome Audubon, gespielt von Sophie Okonedo, mit ihrer Nichte Rosalie, gespielt von Letitia Wright. So, jetzt habe ich sie alle zusammen. Nee. Ali Fasal spielt noch den Cousin und Buchhalter von Lynette. Und das ist jetzt die Kerntruppe, die auf diesem Boot ist.
Wie ist jetzt eigentlich die Figur von Emma Mackey, wie ist die denn dazugekommen? Weil die war wahrscheinlich nicht eingeladen zu dieser Hochzeitsfeier, oder?
Nee, aber das ist eben die jetzt schon seit er sie abgesägt hat, stalkt die beiden immer wieder.
Also die hat sich reingeschlichen aufs Boot.
Na, das Boot macht dann an einer Stelle nochmal einen Halt, wo es heißt, jetzt steigen neue Passagiere zu.
Ah.
Und dann steht man dann plötzlich an Bord.
Okay, verstehe. Also das meine ich. Mir war nicht klar, warum sie jetzt zu dieser Hochzeitstruppe dazu stößt. Also
nee, natürlich. Nee. In dem Moment, wo die auftaucht, ist natürlich auch sofort die Frage, brechen wir jetzt unsere Hochzeitsreise ab oder was passiert jetzt? Logisch.
Okay, klar.
Ja. Nein, aber erstmal hat halt die superreiche Lynette einfach diesen Dampfer da gebucht. Deswegen sind da auf dem ersten Abschnitt halt auch keine anderen Gäste. Und die sagen, hier, wir haben Champagner, womit wir den ganzen Nil füllen können und das Boot für uns und jetzt Halligalli, gib ihm 3 Tage wach. Mhm. Ja, und dann kommt natürlich jemand um. Und es bleibt nicht bei einem. Da kommen eigentlich müsste es Tode auf dem Nil heißen. Ja. Ja, aber eben, das brauchen wir jetzt natürlich nicht verraten. Das Ganze sehen wir über 2 Stunden 7 und ist halt, wie man es für diese Agatha Christie-Geschichten kennt, natürlich entsprechend verwinkelt und es gibt eine Auflösung, die dann doch sehr viele von den von den Personen, die wir hier auch auf dem Cover sehen, da sind sehr viele von involviert, logisch.
Das klassische Whodunit.
Ja, ja. Ja, aber ich finde, ja, gut, das hatten wir schon oft, ne? Die Auflösung ist bei so einem Film ja schon auch immer was, so ein bisschen was vom Spaß ausmacht, den man damit hat.
Ja, ist schon so das Highlight, worauf die Filme dann zusteuern, so bei Agatha Christie, oder dass man dann am Ende sich freut, okay, wenn das Ganze dann zusammengefügt wird.
Ja. Ja, und hier, also einerseits recht witzig, wie die hier mit den Dialekten und Akzenten und sowas umgehen. Also primär Akzente, Dialekte fallen hier nicht groß ins Gewicht, aber du hast halt schon mal jetzt Amerikaner in Form von Annette Bening und Armie Hammer, die jetzt mit britischen Akzenten unterwegs sind. Mhm. Dann natürlich andersrum auch Briten und Iren, die jetzt Amerikaner spielen.
Emma Mackey ist ja Britin, glaube ich.
Naja, vor allem auch Sophie Okonedo oder Tisha Wright.
Stimmt, ja.
Ja.
Und die spielen dann die Amerikanerin.
Genau, mhm. Ja. Und dann haben wir aber Rose Leslie spricht hier mit einem französisch-belgischen Akzent. Und Poirot ja auch, der ist jetzt auch nicht wirklich Belgier. Und mhm. Dann haben wir eben Ali Fazal, der wiederum indischer Abstammung ist und hier mit britischem Akzent spricht. Ja, im Endeffekt ist Gal Gadot die Einzige, die mit ihrem authentischen Akzent spricht.
Wie immer.
Wie immer, tatsächlich. Mhm. Die hat halt ihr, na, nennen wir es mal israelisches Englisch. Ja, aber das fällt natürlich nicht groß ins Gewicht, weil hier gibt's ganz viele Dinge, die man so als artifiziell bezeichnen könnte, dass die halt nicht gerade dazu beitragen, dass du diesen Film als wahnsinnig echt wahrnimmst. Also, das ist schon krass, weißt du, weil die haben ja wirklich, klar, hier wurden auch ein paar Sachen irgendwie in Ägypten gedreht, aber das ist schon ein Unterschied, ey, ob du halt wirklich siehst, dass dieses Schiff real ist und auf dem Wasser unterwegs ist oder ob das hier halt ein riesen Studio-Ding ist. Und
oder?
Klar kann man dadurch schöne oder krasse Kamerafahrten machen, weißt du, weil das ganze Boot, das ist ja eins von diesen alten, wirklich wie so ein Dampfschiff aufgebaut, ne? Mhm. Und die sind ja an der Seite offen, das heißt, du hast diese offenen Decks und dann hast du halt eine riesen Kranfahrt rüber, wenn eine Figur anfängt runterzulaufen, so geht die Kamera halt von außen mit und klar sind das schöne Shots, aber das hat nicht ansatzweise den Charme, den das mit Peter Ustinov hatte, wo mhm. du einfach siehst, der ist in dieser Hitze und schwitzt vor sich hin und weißt du, es ist ein ganz anderer Feel.
Ja, wirklich. Das wurde bei Mord im Orient Express wurde das besonders kritisiert, dass der Zug halt, dass das alles nur CGI ist und dass das nicht
ja, aber das artifiziell hier, aussieht. Also hier, finde ich, fällt es noch mehr ins Gewicht, okay. Tatsächlich. Weil du halt auch ganz viele von den Hintergründen, dass du siehst halt, es ist immer so wahnsinnig kitschige CGI dann auch noch.
Hm. Bildschirm schon.
Deswegen okay. es fällt wirklich stark auf, in dem Moment, wo die in einem realen Set stehen und also ja, wie gesagt, klar hat man dann kameratechnisch noch ein paar andere Möglichkeiten, aber gerade mit den heutigen Kameras könntest du sowas halt auch an einer echten Location drehen.
Ja, es sollte nicht auffallen. In dem Moment, wenn es dir auffällt, ist schon nicht cool.
Aber also logisch hast du dann an echten Locations natürlich ganz andere Probleme, weil dann musst du eine bestimmte Uhrzeit abwarten, um das entsprechende Licht zu haben, was du haben möchtest und der ganze Käse. Aber das macht's halt, finde ich, dann schon stark aus. Mhm. Weil also wie das hier aussieht und wie unecht sich das alles anfühlt, führt bei mir halt dazu, dass ich ganze Nummer nur schwer ernst nehmen kann.
So gleich.
Ja. Ja, ist kein geiler Film.
Oha.
Nope. Das ist krass. Also, du hast wirklich so viele hochtalentierte Leute beteiligt. Und außer, dass sehr viele davon sehr schön anzusehen sind, bringt mir der Film nichts.
Ja, irgendwie sind das unnötige Remakes. Also, soweit ich weiß, ist ja der neue zumindest dann Origin-Ding, was noch nicht verfilmt worden ist, wenn ich das.
Ah ja, dieses Haunting in Venice
hieß also, der, ne? Genau, ja. Mir ist nicht bekannt, dass es einen Film gab, der Haunting in Venice hieß von Agatha Christie. Mhm. Also, wenn, dann ist das ein Buch, was vielleicht noch nicht verfilmt worden ist. Insofern bin ich da war ich so ein bisschen hellhörig, weil, wie gesagt, weil ich da die Story nicht kannte. Aber bei den ersten beiden.
Ja, und weißt du, was mich bei dem auch, das haben wir noch beim Trailer gesagt, dass uns das fast schon positiv aufgefallen ist, dass das hier nicht so ein hartes Name-Dropping ist wie in allen anderen.
Stimmt, ja.
Dass dann doch ein Großteil vom Cast nicht so bekannt ist, dass man sofort sagt, und der noch, und der noch, und der.
Und der wirkte so ein bisschen Horror-Feel, so Haunted House-mäßig.
Ja.
So vom Trailer. Haben sie ja, glaube ich, auch während des Fantasy-Filmfests haben sie da, glaube ich,
ja, ich meine auch. Ja, und weil ich den eben auch irgendwie sehen will, dachte ich jetzt zur Vollständigkeit halber, muss ich an den auch schon mal gesehen haben. Aber das ist wirklich kein geiler Film.
Oh je. Yeah.
Und das ist schade. Also, man kommt da schon durch, ne? Weil, wie gesagt, du gibt ja dann doch schon viel zu sehen, aber auch wie sie jetzt versuchen, hier Hercule Poirot irgendwie noch diese Backstory zu geben und so. Das war übrigens auch so ein Ding in den Trailer Effects, finde ich, jetzt fällt nicht groß ins Gewicht, aber die bleiben der Figur insofern nicht treu, dass die den jetzt viel jünger gemacht haben.
Mhm.
Weil der wohl laut Christie war der ja Anfang 20. Jahrhundert schon um die 50.
Mhm.
Und hier ist er jetzt halt im Ersten Weltkrieg ein junger Bursche. Ja.
Haut also auch nicht hin von der Zeitlinie.
Nee, eben, also die haben eine andere Timeline gegeben, aber ich finde, da kann man wirklich ein Auge zudrücken, das finde ich jetzt nicht groß dramatisch, weil es ist ja eine neue Adaption. Und da müssen solche Freiheiten schon drin sein, ja. Aber, also wie zu erwarten, nach diesen Vorwürfen, ist das der letzte Film von Armie Hammer? Und nach seinen Missbrauchsvorwürfen, die es da gab, hat den seine Agentur rausgeschmissen. Er wurde von sämtlichen Projekten irgendwie gecancelt und anscheinend hat der jetzt, verkauft er jetzt Timesharing-Anteile auf den Cayman-Inseln.
Das ist jetzt sein Job. Timesharing, okay, das ist interessant.
So geil, das ist der letzte Job, ey.
Das ist auch so krass, wie dann bestimmte Schauspieler dann auf einmal weg sind aus dem Business.
Nee, gut,
Jonathan Majors erwähnt vorhin, also das ist ja krass, weil der war ja schon sehr präsent jetzt im letzten Kinojahr.
Ja, ja. Ja, aber also weißt du, ich dachte auch, also ich bin bei sowas schon tendenziell auch so, dass ich sage, ey Leute, erstmal muss bewiesen werden, dass der was gemacht hat, weil sobald du halt so large bist, gibt's einfach auch Hater.
Es geht viel zu schnell, ja.
Und dann gibt's Leute, die wollen ein Stück vom Kuchen abhaben, auf welchem Weg auch immer. Hm. Und deswegen finde ich, muss man immer abwarten. Aber jetzt ist es bei ihm halt schon, es sind ein paar Mädels, die ankamen und sagen, hier, der hat mir aufs Maul gehauen und so. Die eine von denen, die musste medizinisch behandelt werden danach. Also es ist jetzt nicht so, dass es da keine Belege für gibt, dass der halt mehr als handgreiflich geworden ist und so. Und deswegen, das ist halt schon, geht nicht klar. So, und tatsächlich war, also der eine Vorfall war ja sogar jetzt bei den Dreharbeiten zu Staffel 2 von Loki.
Okay.
Ja.
Aber ich wundere mich dann doch rein von der Sache her, dass es nicht Filmemacher gibt, also auch so kleinere Filme oder so Indie-Leute, die dann sagen, das ist unsere Chance, so einen großen Namen irgendwie ranzuholen und dann sagen, ich scheiß mal auf dem, was er privat gemacht hat, so, mein Film soll sowieso nicht Millionen einbringen, die jetzt nicht für ein großes Studio, wo natürlich ein Name hinter steht, sondern die dann sagen, wir besetzen den für unseren nächsten Film, so. Also Kevin Spacey hat jetzt, glaube ich, auch irgendwie 2-3 Filme gedreht, jetzt nach seiner Abstinenz. Aber irgendwie könnte das eine Chance sein, dass vielleicht kleinere Studios dann wieder diese großen Namen, die in Verruf geraten sind, eventuell für billiges Geld einkaufen können. Ob die Leute dann sich die Filme anzugucken, ist halt die Frage.
Naja, und vor allem, weiß ich nicht, wenn du dann zu so einer Persona non grata wirst, ob dann die Leute nicht einfach lieber die Finger von dir lassen, als dass sie sagen, jetzt kriegen wir den zum Schnäppchenpreis.
Ja, Roman Polanski kriegt auch noch seine großen
naja,
Namen,
weißt du,
für seine Filme, wenn er die dreht.
Ja.
Wenn er ruft.
Ja, ja.
Da könnte man auch sagen, so, mit dem will ich nichts zu tun haben, aber trotzdem kriegt er die Schauspieler.
Hm. Ja. Naja, klar.
Also ich wäre, wie gesagt, ich bin ja einer, der das, du ja auch, du trennst ja auch gerne das Produkt von der Privatperson.
Also bei Majors fällt es mir verflucht schwer.
Ja, okay.
Weil ich ja schon...
stimmt, bei Casey Affleck bist du ja auch so ein bisschen voreingenommen und so.
Ja, also ich finde, Majors bringt halt schon auch ein bisschen so eine Energie in die Richtung mit und
ja, aber dann soll
das finde ich eh nicht sympathisch.
Soll er einen Antagonisten spielen, dann muss er ja nicht sympathisch
sein. Ja, ist ja auch also wäre er ja im MCU.
Wäre er fast immer, ja, ist ja bei Creed war das ja auch. Ja gut, okay, so eine Liebe-Rolle oder ein Rom-Com ist jetzt schwierig. Besser, aber...
Nein, aber du kannst doch solche Vorwürfe nicht unter den Tisch fallen lassen. Weißt du, das geht, also da geht's ja drum, dass der halt anscheinend mutmaßlich eine Reihe von Frauen aufs Maul gehauen hat. Und dann kannst du nicht sagen, naja, aber mich interessiert ja, wie der als Schauspieler ist.
Als redest du jetzt aus der Perspektive der Studios oder aus der Perspektive von mir jetzt?
Sowohl als auch.
Ja klar, aus der Perspektive der Studios kann ich nachvollziehen. Mir ist es scheißegal, was der privat macht. Ob der Menschenfleisch mag oder komische SMS-Nachrichten an Frauen schickt. Ja klar. Wenn der Film gut ist, ist mir scheißegal. Wir können ja mal das Beispiel nehmen. Über die Filme, die Leute gedreht haben, bevor diese Skandale rausgekommen sind. Hm. Macht das die Filme schlechter? Nachdem rausgekommen ist, dass einer seine Frau geschlagen hat?
Das meine ich ja, hat man es auch schon mit Kevin Spacey und so davon. Ja.
Zum Beispiel.
Natürlich, aber es lässt sich halt nicht vermeiden, dass das die Nummer so ein bisschen einfärbt, was deine Wahrnehmung von der Person angeht. Und im Idealfall spielen die es ja so, dass du gar nicht groß den Schauspieler da drin siehst. Aber
richtig.
Also die dann, nachdem sowas rausgekommen ist, die noch weiter zu beschäftigen, da bin ich auf jeden Fall dagegen, Alter. Also ich bin jetzt auch nicht für eine Cancel Culture, aber du kannst halt, wenn sowas belegt ist, kannst du nicht hingehen und sagen, ja, ist ja egal, mich interessiert es, was er als Schauspieler macht.
Naja, gut, da bin ich wieder auf dem Pfad, dass ich sagen würde, das müsste man individuell entscheiden. Ja, also,
bist der Meinung, in seiner Freizeit darf jeder Leuten aufs Maul hauen, so viele
Nein, will. Darf er natürlich nicht, aber nimm mal Chris Brown zum Beispiel, der hat ja auch Rihanna geschlagen.
Ja.
Und dann wurde er geschasst in der Presse und jetzt hat er irgendwie den Grammy bekommen, was manche immer noch scheiße finden und andere sagen so, ja, nach 10 Jahren kann man auch mal chillen oder eine Person kann sich auch mal ändern oder eine Person kann auch mal Fehler gemacht haben.
Ja, und ich finde, da muss man schon differenzieren zwischen ich habe einmal einen Fehler gemacht oder da ist System dahinter.
Das ist das, was ich meine. Das muss man pro Fall individuell vielleicht entscheiden. Das mit Kevin Spacey finde ich zum Beispiel komplett überzogen. So, das, wie das aufgebaut ist und dass er komplett geschasst worden ist. Also das ist jetzt eine Sache, weiß nicht. Ich finde nicht, weiß ich nicht.
Naja, siehst du, also ich finde halt.
Ist jetzt auch
dann,
eine Frage, wie lange?
Gibt dann halt
der darf jetzt in 20 Jahren keinen Film mehr machen.
Naja, also. Digga, ich finde, es gibt einfach Rubriken, von da gibt's halt auch keinen Weg zurück. Und sich an Minderjährigen zu vergehen, ist tendenziell für mich eine Rubrik, wo es halt nicht wirklich einen Weg zurück gibt.
Ja.
Weißt du? Und schwierig. Kevin Spacey hat sich halt einfach an 13-Jährigen vergangen, Digga.
Der hat sich an einem 13-Jährigen vergangen?
Ja, klar.
Okay.
Oder nicht? Also das war doch zumindest mal der Vorwurf, auch da jetzt wieder mutmaßlich. Aber das war doch das Ding mit dem einen Schauspieler, der halt noch Teenager war.
Naja gut, keine Ahnung, fehlen mir jetzt die Hintergründe. Ach so, okay. Ich dachte doch gar nicht an Kevin Spacey, ich dachte gerade an Louis C.K.
Ach so.
Der sich da, den das aufgegeilt hat, dass ihn irgendwelche zwei Frauen zugucken, während der da an sich rumfummelt, wo ich sage, ja, natürlich ist es nicht cool, aber der Typ darf jetzt in 30 Jahren irgendwie keine Show mehr machen oder nicht mehr auftreten, so, das finde ich dann wieder übertrieben, so.
Ja, aber eben, ich finde, siehst du, da ist nochmal Leuten unaufgefordert, deinen Schwanz zu zeigen, ist für mich eine andere Schublade, als sich an Minderjährigen zu
vergehen. Ohne Frage. Deswegen sage ich ja, man muss das individuell sehen, also. Ich würde jetzt nicht generell sagen, dass jeder, der irgendwann mal irgendeine Scheiße gebaut hat, dass der jetzt die nächsten 60 Jahre keinen Film mehr machen darf. Da bin ich halt,
ja, eben.
Da sage ich, das muss man halt mal gucken.
No.
Aber dass das gar nicht geht und dass das privat auf jeden Fall auch geahndet werden muss, da sind wir uns ja einig. Ja, logisch, muss das Konsequenzen haben.
Und im Fall von Armie Hammer, muss ich gestehen, weiß ich zu wenig drüber.
Ja.
Aber das, was ich mitbekommen habe und in welche Richtung das geht, ist natürlich schon... Naja, es ist halt zumindest mal kulturell bei uns in der Ecke, dass es, ja, was halt einfach, also kommt halt aus einer Ecke, der man nicht so oft begegnet. Und
das ist schon auch
abgefahren. Das ist halt auch vielleicht, deswegen ist man da bei anderen Dingen abgestumpfter, weißt du, weil jetzt eben, wenn so ein Majors irgendwie seiner Freundin aufs Maul haut, dann ist die Empörung wahrscheinlich lange nicht die gleiche, traurigerweise, wie wenn eben Armie Hammer solche SMS austauscht und das mitunter ja angeblich dann auch mit Einverständnis passiert und sowas. Also, weißt du, das ist ja eh nochmal schwierig. Ja, also kann man eh nur mutmaßen und ich finde es halt auch schwierig, sich darüber auszulassen, aber ich kann, also
ja, schwierige Nummer.
Das Ding ist, Disney wurde halt mehr oder weniger dazu gezwungen, also das war gar keine Option, den zu behalten.
Ja,
also
ja,
selbst wenn jetzt eben Ende November das Ding gut ausgeht für den, ist schon zu viel, das Ding hat zu viel Schaden genommen, als dass man da noch weitermachen könnte.
Auf jeden Fall, ja. Ich finde es auch, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Ezra Furman auch weiterhin beschäftigen.
Ezra was?
Nicht Ezra Furman, wie hieß er denn? Ezra Miller.
Miller.
Mhm.
Naja, aber auch da könnte man jetzt sagen, besoffen bei Nachbarn einsteigen und irgendwie eine Flasche Sprit mitnehmen, ist auch vergleichsweise harmlos.
Er hat ja auch ein Mädel auf die Fresse gehauen bei so einer Straßenparade, was auf Video irgendwie belegt worden ist und so. Also, das ist auch fragwürdig. Ich meine, das ist auch nichts anderes, was Jonathan Majors gerade tut.
Ja, aber eben, wie willst du das alles entscheiden? Das
ja, klar.
Ich meine, da willst du halt auch nicht Disney sein in dem Moment.
Das ist eben das Ding. Du hast halt mehr Druck dahinter, wenn du halt wirklich ein großes Studio bist oder weißt du so, hast halt mehr Verantwortung. Und jetzt so ein Indie-Studio würde wahrscheinlich dann die Rolle umbesetzen oder so.
Naja, vor allem, wenn du die kompletten nächsten 10 Jahre rund um so eine Figur aufbaust
hart, ja.
Und dann reißt der das Ding mit dem Arsch ein.
Naja, klar, das ist hart. Das sind wahrscheinlich dann auch die Einzigen, die sich das leisten könnten. Ne?
Aber weißt du, ich denke mir dann auch, wie blöd. Also wenn jetzt, das ist keine Behauptung mehr, sondern nachgewiesenermaßen ist in London am Set von Loki gab es einen Vorfall.
Mhm.
Ich denke, wie bescheuert muss man denn sein? Also auch da wieder, ne? Man sagt, ja, mein Gott, in seiner Freizeit kann er sonst was machen.
Aber
wie kannst du denn bei deiner Arbeit
where you eat, ja.
sowas passieren lassen, Alter? Also dann wirklich manche Leute, die wollen es offenbar nicht mal geschenkt. Ey.
Ja, das ist natürlich daneben. Dann Schuldeigene, ja. Hast du recht.
Ja, schwierig. Aber gut, jetzt sind wir da irgendwie hängen geblieben wegen Armie Hammer und Death on the Nile. Ich kann mir halt vorstellen, dass das so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass der Film nicht besonders erfolgreich war.
Mhm.
So. Umständlich ausgeholt, aber unterm Strich das.
Ihr könnt uns ja auch gerne mal mitteilen, wie ihr dazu steht und ob man da Schauspielern noch eine Chance geben sollte irgendwann später oder ob das alles überzogen ist oder ob die Studios da richtig reagieren oder
ja.
Das würde uns auch mal interessieren. Also auch mal gerne Kommentarspalten beleben.
Natürlich auch, du hast ja schon gesagt, früher wurde da halt mitunter nicht drüber berichtet Und jetzt heute durch Social Media und Co. ist aber halt sofort alles eine Schlagzeile und man weiß sofort über jeden Bescheid und Leute sind halt eben auch unter Umständen von heute auf morgen halt gecancelt.
Ja.
Und wer weiß, was so ein Gregory Peck in seinen jungen Jahren so getrieben hat, ne? Und das hat man halt.
Wie viele Leute wie Chaplin und Co. damals, wenn das so wie heute abging, die damals gecancelt werden.
Ey, und bei Chaplin kam ja trotzdem schon eine Menge raus. Eben. Deswegen, also bei dem willst du ja gar nicht wissen, welchen Umfang das überhaupt in der Realität hatte,
welche
ne?
Weil, Rechnung im Keller dann noch.
Ja, weil das, was schon rausgekommen ist, reicht ja dick. Mhm. Und das ist halt eben aufgrund des Informationsflusses von damals und so.
Ja.
Unter Umständen nur die Spitze des Eisbergs.
Aber filmgeschichtlich unantastbar.
Ja.
Das trennt man eben dann in dem Moment.
Ja,
das ist eben das, was ich sage.
Aber vielleicht auch nur, weil man halt nicht weiß, was da noch alles geht. Und
mag sein, ja.
Das ist aber halt auch die Krux und das ist so die Schwierigkeit, finde ich, bei der heutigen Berichterstattung, dass halt, es geht ja eh nur um Clickbait und dann ist es eben wichtiger, dass du eine Schlagzeile hast, die richtig ballert, als dass das wirklich groß fundiert, recherchiert, irgendwie mit Hand und Fuß dann aufgestellt ist.
Ja. Das ist so ein bisschen Bildzeitungsjournalismus.
Ja.
Social Media.
Das war halt auch echt das Gefährliche daran, Alter. Oh Mann. Ja. Aber gut, so hat dieser Film drunter gelitten, aber eben, ich kann halt auch sagen, dass das wirklich kein geiler Film ist.
Na gut.
Ist jetzt echt kein Highlight und weiß gar nicht, wo ich bei dem davor war.
Habe ich jetzt mit Absicht mal nicht nachgeguckt?
Ja, aber ich bilde mir ein, dass ich da höher war.
Okay, na, ich habe eine Zahl im Kopf.
Okay.
Ich sage 5.
Ich wollte noch die anderen vorlesen, aber das...
Mach mal, aber ich sage trotzdem 5.
Okay. 6,3 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 52 und Letterboxd 2,6. Ich bin bei 4.
4 noch?
Mhm. Diese nix gut.
Ich merk schon.
Be easy, Lee.
War das zu harsch, ja?
Zu harsch zu dem Film. Sonst bist du doch immer einer... Okay, ja stimmt, ich bin mehr altersmilde als du. Sonst sagst du doch immer so
alt.
Nee, dann doch mehr.
Vielleicht bin ich in 2 Jahren auch altersmilde.
Ach so, das ist es.
So, wir haben ja noch einen gemeinsamen. Kann ja noch einiges passieren.
Kann noch einiges passieren, ja.
Und wir müssen vorher raten, weil das ist ein gemeinsamer Film, ein Auftragsfilm namens 25th Hour.
Das ist korrekt.
Von unserem Homie Spike Lee. Von dem haben wir schon diverse Filme gebracht.
Ne? Habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der den gemacht hat tatsächlich. Da war ich... Hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass Spike Lee den gemacht hat. War ich ein bisschen so beim Vorspann, dachte ich so, ach ja, stimmt ja.
Das wusste ich noch. Was ich nicht mehr wusste, ist, dass Philip Seymour Hoffman hier mitspielt.
Das ist ja abgefahren. Das habe ich natürlich gewusst. Ich wusste sogar die Rolle, die er spielt. Also, das hast du vergessen, ja, Alter.
Das hatte ich vergessen.
Das finde ich ja krass.
Edward Norton, Rosario Dawson wusste ich noch wunderbar.
Barry Pepper hast du auch gewusst, oder?
Nee, wusste ich auch nicht
mehr. Auch nicht?
Mm-mm.
Was ist da los?
Ja, krass, ne? Kannst mal sehen, was da so hängen bleibt. Okay, jetzt raten wir. Fuck, ich finde es bei dem gar nicht einfach. Ich sag, du bist bei 8.
Okay. Ich sag bei dir 7,5.
Mhm.
25 Stunden heißt er auf Deutsch, was ein bisschen den Sinn des englischen Titels verfälscht.
Ja, danke.
Das hättest du bestimmt auch noch gesagt, oder?
Naja, ich verstehe es halt wieder mal nicht.
Ja, ist ja komplett anderer. Ist ja eigentlich ein anderer Titel, eine andere Aussage.
Ja. Also hätten sie es 24 Stunden genannt, hätte ich es verstanden.
Dann hätte es einen Sinn ergeben, dann wäre das praktisch der andere Teil des Titels. Ja, okay. Also schöne Grüße an der Stelle an Markus. Gehen raus nach Gölle. Mhm. Der hat uns hier diesen Auftragsfilm für den Monat November aufgetragen. Und wir kannten ihn beide und haben uns da auf den Rewatch gefreut. Das können wir schon mal erwähnen.
Ja, und klingt auch so gemessen an unseren Tipps, dass wir den besser finden als seinen letzten Auftragsfilm.
Das, das stimmt. Er war auch selber ein bisschen, also er hat dann auch kommentiert, dass er selber ein bisschen zusammengezuckt ist, als wir vorgelesen haben, dass er 4,5 Sterne hier bei Letterboxd hinterlassen hat, aber der ist dann recht euphorisch, weil wenn er mit Kumpels gesehen hat, dann ist das immer ein zitierfähiger Film gewesen, hier Old Man in New Cars und so, aber das habe ich ihm ja auch gesagt, das ist wahrscheinlich dann für uns als Erstsichtung und so ist natürlich noch eine andere Nummer, deswegen haben wir diesen Nostalgiefaktor nicht, aber gehe auch davon aus, dass der hier ein bisschen besser punktet.
25th Hour.
Allein schon wegen der weiblichen Hauptrolle.
Ja. Vielleicht auch wegen des Regisseurs. Nicht, auch überhaupt nicht mehr wusste, wahrscheinlich noch nie wusste, ist, dass das David Benioff geschrieben hat.
Das habe ich auch nicht gewusst,
Der ein Buch geschrieben hatte, was die dann hier auch zum Drehbuch funktioniert haben. Und einer der Produzenten, Tobey Maguire.
Das habe ich natürlich auch nicht gewusst, ja. Ja, David Benioff ist der Showrunner von Game of Thrones und der einer der beiden Creator, für diejenigen, die den Namen schon mal irgendwo gelesen haben.
Mhm.
Haben wir auch heute ein paar Referenzen hier mit Rose Leslie und David Benioff an die große Serie von HBO.
Ja. Naja, sowieso gab es hier so die ein oder andere Überschneidung, ne? Weil ich hatte von Ozzy und jetzt, der war bei Do the Right Thing, was ja schon auch so als einer der größten Spike Lee-Filme gilt.
Stimmt.
Und jetzt haben wir ihn hier am Schluss mit 25th Hour. Ich habe den Anfang der 2000er zweimal gesehen. Das kann ich ziemlich genau rekonstruieren. Das war jetzt mein drittes Mal.
Ich habe ihn, glaube ich, auch zum dritten Mal jetzt gesehen. Also okay. Ich habe ihn damals relativ dicht nacheinander gesehen, aber das ist auch schon Ewigkeiten her.
Ja, ich nehme mich auch. So kurz nach Release habe ich den zweimal gesehen.
Ja, das erste Mal war definitiv im Kino. Ich habe ihn im Kino gesehen.
Mich auch.
Dann irgendwann, hast du recht, ja, ein, zwei Jahre später nochmal geguckt und jetzt dritte Sichtung. Also insofern sind wir da sehr ähnlich unterwegs. Und haben ihn, das haben wir, glaube ich, erwähnt in der letzten Episode, sehr gut in Erinnerung.
Mhm.
Und dann gucken wir, ob das sich so gehalten hat.
Kannst du das schon vorweg schicken? Ist er so gut geblieben oder hat er Federn gelassen?
Der ist so gut geblieben.
Mhm.
Weil eins der großen Highlights ist tatsächlich, bevor wir auf die Story eingehen, dieses Trio der Hauptdarsteller, die diese drei Kumpels spielen, nämlich Edward Norton, der für mich zu dieser Zeit sowieso krass war und immer noch krass ist, Philip Seymour Hoffman, unantastbar, und Barry Pepper mag ich auch extrem.
Ja, ich auch.
Das ist der Sniper, der Scharfschütze aus Soldat James Ryan, für diejenigen, die ihn vielleicht nicht sofort zuordnen können. Und der hat sich ein bisschen rar gemacht in den letzten Jahren. Ich habe ihn in diesem Crawl, in diesem Alligator-Film, spielt er zum Beispiel den Vater von dem Mädchen. Da habe ich ihn seit langer Zeit mal wieder gesehen.
Stimmt, der hat sich rar gemacht, ja.
Aber damals habe ich den echt gerne geguckt.
Ja,
den
aber Film. Klar, der ist halt auch so beim schmalen Grat, ist er ja auch dabei, ne? Und ja, der stimmt. Hat halt schon auch in ein paar legendären Filmen mitgespielt.
Ja, ist ein super Schauspieler, ich mag den. Ist ein cooler Typ.
Naja, von dem weiß ich, dass er auch Chabak-Anhänger ist. Das ist eine Schauspiellehrerin, die eine eigene Technik entwickelt hat und ich bin da auch voll hängen geblieben.
Okay.
Weil das, die arbeitet, also mit ihrer Technik gehst du da halt ziemlich tiefenpsychologisch daran.
Mhm.
Also du verknüpfst ganz vieles von dem, was du spielen musst, mit alten Themen von dir. Und das aber gezielt.
Okay.
Und das musst du so Step by Step machen und das ist sehr, sehr geil. Und wenn du es richtig machst, funktioniert das Bombe. Und sie hat ihn zum Beispiel gecoacht für Private Ryan.
Ah ja.
Also weil da ging es zum Beispiel drum, dass er das mit dieser Todesangst nicht hinbekommen hat. Ne? Also diese existenzielle Angst, im Krieg zu sterben.
Mhm.
Und dann haben sie das halt, haben sie da irgendwie ein Pendant gebraucht. Das beschreibt sie eben in ihrem Buch ganz geil. Und dann hat sie genutzt, dass bei ihm zum damaligen Zeitpunkt seine Hochzeit bevorstand. Und das in ihm halt auch tierische Ängste ausgelöst hat.
Oh, das hat sie verbunden, ne? Oder was?
Und dann hat sie gesagt, das Ding musst du koppeln.
Okay, so. Wie interessant ist das denn?
Dass quasi die Angst, dass du jetzt ein anderes Leben trittst, ist sehr vergleichbar mit der Angst, dass dein bisheriges Leben vorbei ist.
Ah, okay.
Ne, so, dass dieses halt dieser Wechsel, dass das jetzt eben auch eine sehr große existenzielle Angst in ihm auslöst.
Mhm. Aber sag mal nicht, auch wenn das Ergebnis natürlich immer meistens authentisch ist bei diesen Schauspieltechniken, dass das immer so die Momente sind, wo ein Schauspieler, der zum Beispiel psychisch auch relativ labil ist, dass der dann sich nicht mehr so von der Rolle loseisen kann, wie man normalerweise machen würde, dass man sagt, ich habe jetzt Feierabend und ich gehe jetzt nach Hause. Wenn man so noch eigene Erfahrung mit reinbringt, ist es wahrscheinlich dann umso schwieriger.
Oder? Naja, das musst du halt genauso in den Übungsprozess mit einbauen, da auch wieder rauszugehen.
Wo die Gefahren dann auch sind, okay.
Nee, dass du halt, du suchst dir halt genauso was, um jetzt quasi da diese, an so eine alte Erinnerung anzuknöpfen, musst du dir halt genauso auch was bauen, was du benutzen kannst, um dich entsprechend da wieder rauszuholen oder dich wieder entsprechend gut zu fühlen.
Wie ein Safe-Word bei euch zu Hause im Schlafzimmer.
So in etwa.
So kann man das vergleichen, ja.
Bisschen aufwendiger, aber ja.
Okay.
Ja, ist schon wichtig, aber da bist du natürlich selbst in der Verantwortung. Und das gibt tatsächlich auch Leute, die das Frau Chabak vorwerfen, dass sie da nicht einem nicht viel an die Hand gibt, beziehungsweise gar nichts, weil du bist halt da schon sehr eigenverantwortlich und klar kann das verrutschen, wenn du da nicht aufpasst. Ja, logisch.
Naja.
Ja, ich wollte das auch nur erzählen, weil ich eben in ihrem Buch gelesen habe, dass er halt auch so einer ihrer Anhänger ist. Oder jetzt hat zum Beispiel auch Halle Berry für Monsters Ball hat sie auch gecoacht und ich meine, da gab es einen Oscar für. Ne? Also die weiß da schon, was sie macht und ich bin schon auch sehr überzeugt davon, naja, weil das so geil ist, Alter, wenn du das mit ihrem Stuff richtig vorbereitest, dann klickt so eins ins andere und du merkst halt, wie sich das plötzlich verselbstständigt und du halt Dinge machst, die du so nie erwartet hättest, und das ist voll geil.
Interessant.
Ja, naja, das ist super. Aber dann haben, okay, für dich war so dieses Trio hier, das hast du auch noch so in Erinnerung, und das ist,
es spielt ein bisschen rein.
Für dich das Wichtige an dem Film.
Und dazu muss ich sagen, ich habe ein bisschen eigene Erfahrung mit reingebracht, weil das erste und einzige Mal, dass ich in New York war, war 2005. Und da, wo Barry Pepper auf die
Big Papa.
I love it when you call me Barry Pepper. Er guckt ja auf Ground Zero.
Ja.
Und das sah ungefähr genauso aus wie 2005. Da waren die nicht viel weiter. Also dieses Fundament war halt so ein bisschen höher, als hat man da gesehen. Aber sind immer noch Kräne und Bagger unterwegs gewesen. Und ich dachte so, Alter, okay, das ist genau dieser Feel von dem New York, als ich da war. So dieses Post-9/11.
Mhm.
Und dadurch habe ich so ein bisschen so diesen Feel des ganzen Films irgendwie in mir gehabt. So, weißt du, weil ich das gemerkt habe da vor Ort. Und ich bin ja großer New York-Fan und du ja auch. Und insofern haben wir hier so einen klassischen Film, aber halt so ein New York, was schon einen gewissen Schlag hinter sich hatte, weißt du, durch 9/11. Ja, ein gewissen
Schlag ist gut. Also man kann da schon von einem Trauma sprechen. Also
das ist ein Trauma,
definitiv ein traumatisiertes New York. Und das war eine andere Zeit, ja. Also das hat auf jeden Fall macht eine Menge aus, so die Stimmung in der Stadt. Und das ist eigentlich auch krass, ne, weil die waren ja voll in der Pre-Production, bevor 9/11 passierte. Genauso wie Benioff mit seinem Buch irgendwie halt das geschrieben hat, bevor es überhaupt 9/11 gab. Und dann passiert das und dann bauen sie das so mit ein. Und das ist ja schon auch irgendwo, also jetzt kein zentrales Element, aber die Stimmung, in der sich die Stadt befindet, die...
Das war aber durch, oder?
Das, ja, voll. Mhm. Das ist eine Färbung im Film und das bedienen die eben auch ganz geil, ja.
Absolut.
Ja, fand ich auch einen krassen Moment. Also zumal mein letztes Mal in New York war halt am 10. September 2001.
Ui, okay.
Also Tag davor.
Das ist natürlich hart, ja.
Und da war ich tatsächlich auch noch neben World Trade Center. Und dann haben wir noch mit dem Gedanken gespielt, reinzugehen. Und dann meinte ich so, Digga, guck mal an, wie viele Leute da anstehen und so.
Lass mal sein.
Das Ding läuft dir nicht weg. Ja. Kam dann plötzlich ein bisschen anders.
Mhm.
Aber insofern, ich war halt davor echt schon wahnsinnig oft in New York. Und das, also mich hat das schon auch krass getroffen.
Ja.
Dass das dann so einen Anschlag gab. Deswegen ansatzweise kann ich das nachempfinden. Aber das muss halt für New Yorker schon super krass gewesen
sein. Ja, definitiv.
Ich weiß noch so, als es diesen,
seinen Namen hinterlassen.
Diesen, das war ja kein Anschlag, aber als der Typ mit seinem, nicht im klassischen Sinne Terroranschlag, aber als der Typ mit seinem LKW in den Weihnachtsmarkt gefahren ist hier, das hat sich auch echt unheimlich angefühlt, weil das denn, wenn es halt plötzlich so in deiner Stadt passiert, ist das irgendwie so nah, dass sich das halt schon kurz mal in eine sehr andere Stimmung versetzt.
Auf jeden Fall,
ja. Das ist irgendwie, fand ich's geil, dass sie das so eingebaut haben.
Ja, deswegen, das ist schon interessant, weil es gibt ja Filme, die wesentlich konkreter dieses 9/11-Thema behandeln. Also es gibt ja diesen Film, wo du die Terroristen im Flugzeug direkt
verfolgst. Ja, klar. Flug 93
oder,
hier ist es
oder
halt,
World Trade Center.
Hier ist es Kulisse. Also
und hier ist Kulisse, hier ist unterschwellig und trotzdem zeigt er die halt mehr so über die Konsequenzen von 9/11 und wie das in den Charakteren der einzelnen Personen irgendwie noch drin ist, ohne dass die Haupthandlung ist. Mhm. Und das finde ich schon super interessant von Spike Lee, wie er das gemacht hat.
Ja.
Oder David Benioff auch, wie es dann umgeschrieben hat. Also Respekt dafür.
Mhm. Na, ja, finde ich auch. Haben sie clever eingebaut.
Ja, wollen wir dann erzählen, worum es geht?
Ja.
Ja, machen wir.
Also wir sind, wie wir gerade schon erwähnt hat, in den Tagen oder Monaten nach 9/11. Und es geht im Schwerpunkt um Monty Brogan. Der war Drogendealer, wurde verurteilt. Und wir erfahren, dass jetzt sehr bald, nämlich morgen, seine Haftstrafe beginnt. 7 Jahre soll er sitzen. Und es geht darum, dass er die letzten Stunden in Freiheit mit seinen engsten Freunden und seiner Freundin verbringt. Und um diese Menschen, die ihm am nächsten stehen, auch noch sein Vater, auf seine längere Abwesenheit vorzubereiten. Und natürlich auch sich selbst irgendwo. Also, weil er hat natürlich tierisch Bammel, weiß nicht, was ihn erwartet, er versucht sich da bestmöglich drauf vorzubereiten, aber es im Grunde sagen ihm, schon wieder, eigentlich sagen ihm alle, dass er als Pretty Boy im Knast halt kein leichtes Leben haben wird.
Ja, er fragt sich ja halt doch, ob es überhaupt überleben wird und so, als so wie er aussieht und dann 7 Jahre im Knast, ob er da jemals rauskommt und ob er die 7 Jahre überlebt, ganz einfach. Also hat sich da Riesensorgen und ist natürlich auch super melancholisch.
Ja. Und dann geht's im, also deswegen, der Film erzählt uns so Themen wie Loyalität, Freundschaft, Vertrauen, Betrug. Ja, all sowas.
Mhm.
Oder? Also es sind ja schon recht, recht große Themen, die hier angeschnitten werden, finde ich.
Ja, also erschwerend kommt dazu, dass jetzt in diesen letzten 24 Stunden das FBI bzw. Die Cops bei ihm in der Wohnung ranmarschieren, wo er gerade mit seiner Freundin irgendwie auf der Couch sitzt und relativ gezielt dann Durchsuchungsbefehl haben, aber dann relativ gezielt so die Couch auseinandernehmen, wo die halt drauf sitzen.
Mhm.
Und dann in dem Polster praktisch eine Menge Bargeld und Drogen sicherstellen. Und das führt letztendlich dazu, dass er in den Knast kommt und seine Freundin ist halt eine von den wenigen Eingeweihten, die halt wissen, dass da was drin ist.
Ja.
Und jetzt geht es natürlich auch um dieses Vertrauensding, ob seine Freundin ihn verraten hat oder jemand anders oder was auch immer. Also insofern nagt das natürlich auch an ihm.
Ja, deswegen eben Vertrauen ist hier ein Riesenthema.
Ja.
Und die Tatsache, dass das unter Umständen dann nochmal seine bevorstehende Haftstrafe beeinflusst, ist ja eigentlich eh nur Ergebnis Kosmetik, weil dieser Schritt überhaupt, dann am nächsten Tag dahin zu gehen und ins Gefängnis zu gehen, das ist halt was, womit er sich überhaupt erstmal arrangieren muss.
Ja.
Und da ist halt trotz guter Vorbereitung, kann ihm das Ding halt niemand abnehmen. Und das ist dann, ich glaube, das Spannende ist halt zu sehen, wie unterschiedlich sein Umfeld mit diesem Umstand umgeht.
Ja, das auch.
Aber es geht ja schon drum, wie reagieren die Freunde, was sind so deren Mittel, da irgendwie was zu beizutragen, und jeder hat ja noch so sein eigenes Ding, und das, obwohl das halt seine ältesten Freunde sind, können die ihm da halt mal so gar nicht helfen. Ja, und ich find's auch noch spannend, dass Spike Lee das auch noch in natürlich, wie immer, ist da so eine Amerika-Kritik dabei, es hat was sehr Sozialkritisches, es hat sogar was New York-Kritisches irgendwie, ich find's aber auch geil, wie er einfach so als Ur-New Yorker immer New York darstellt. Es wird hier ziemlich gut in so einem Monolog, den er vorm Spiegel hält, dargestellt.
Einer der besten Monologe der jüngeren Filmgeschichte, definitiv, ja.
Ja, das ist halt echt krass. Lässt er mal kurz so ein Rant ab über New York und die Menschheit. Und
ist sowieso abgefahren an dem Film, dass es eigentlich ein Abgesang an New York ist, also so ein Rant, aber gleichzeitig ist es auch eine Liebeserklärung. Wenn du zum Beispiel an die Schlussszene denkst, an die Fahrt und so,
voll.
Da rückt er ja das, was er so negativ dargestellt hat, rückt dann wieder ein positives Licht. Insofern ist das beides irgendwie so. Wie scheiße New York ist, aber wie toll New York auch gleichzeitig ist. Das ist schon krass.
Ja. Und dann hat dieser Film auch ganz latent so ein religiöses Thema. Und halt sowieso diese Auseinandersetzung eben mit dem, was passiert ist. Da spielt eben auch der 11. September mit rein. Und was die Zukunft für einen bereithält, wenn jetzt halt das auf der Agenda steht, wie 7 Jahre Knast. Und natürlich auch die Reue über das, was, wie er da hingekommen ist. Ne? Das ja schon auch, nimmt auch einen großen Raum ein. Dass er es halt echt selbst verbaut hat, das Ding.
Ja.
Das ist ja schon ein Riesenfaktor, weil es noch nicht mal, wäre ja einfach zu sagen, ja, der und der hat mich reingeritten.
Er war gierig, ja.
Er war gierig. Ja.
Das ist es. Ja, und dann holt er seine beiden besten Freunde ab, die er halt schon seit klein auf kennt, und geht halt in seine alte Schule, wo Philip Seymour Hoffman praktisch als Jacob, er unterrichtet da, und steht dann auch vor diesem Schrank, wo er ganz jung mit der Basketmannschaft da sitzt, irgendwie weiß er hin und her und sinniert irgendwie über seine Vergangenheit. Also das sorgt natürlich so ein bisschen für diese melancholische Note.
Nee, klar.
Und was interessant ist, halt Barry Pepper spielt halt so einen Börsentypen, so einen Wall Street Manager halt.
Mhm.
Und lebt in einem super fancy Apartment mit allem drum und dran, ist eigentlich sehr oberflächlich unterwegs, hat halt keine feste Beziehung, legt halt jede Frau flach, die ihm irgendwie begegnet. Aber auch die Unterschiede der Charaktere und die Leichen im Keller von seinen beiden Kumpels, Frank und Jacob, sind halt super interessant. Weil Philip Seymour Hoffman in seiner Rolle verguckt sich in eine minderjährige Schülerin von ihm, die dann auch noch an einem besagten Abend, wo die sich verabschieden, in so einem Club auch noch dabei ist. Gespielt von Anna Paquin. Also das sorgt nochmal zusätzlich für eine schwierige Note. Und diese Chemie zwischen diesen drei Charakteren untereinander ist auch super interessant.
Mhm.
Weil Barry Pepper das Ganze ja sehr abgebrüht beziehungsweise rational sieht. Und er sagt so, du glaubst doch nicht, dass wir den nochmal sehen. So. Wir haben uns doch so schon irgendwie komplett aus den Augen verloren und hatten kaum Kontakt zueinander. Ist doch jetzt so, nur weil es jetzt der letzte Tag ist und unser bester Kumpel in den Knast kommt, heißt doch nicht, dass wir jetzt auf Big Freundschaft machen müssen. Und ja. Alter, der kommt da nicht mehr raus. So. Der sagt zu ihm so,
geiler ist doch diese Szene, dann die letzte Szene, bevor sie sich die Wege von den dreien trennen.
Ja.
Natürlich. Die ist ja dann gerade mit dem Vorgespräch halt, finde ich, nochmal geiler.
Ja, ja, natürlich, definitiv.
Weil er eigentlich da sehr rational zu verstehen gibt, wie er das Ding sieht und dass er damit eigentlich schon abgeschlossen hat. Ne? Das ist so, ja. Ist, hey, der geht jetzt in den Knast und damit war es das mit ihm.
Richtig,
so,
wir ja. sehen den Machen wir uns wieder. Mal nichts vor.
Ja.
Und Jacob ist aber super sensibel, so vom Typ her, weißt du, er ist halt sehr emotional mit allem drum und dran und der kann das nicht verstehen, so was er gerade hört von seinem besten Kumpel und so. Also sind schon gute Dialoge, ey. Und die Clubszene an sich finde ich auch richtig gut, Alter, wie die da reinkommt. Da läuft einfach mal Big Daddy Kane und Craig Mack und dann ja, spielt man. Der DJ The White Lines die ganze Zeit von Grandmaster Flash und ich so, Alter, okay, alles klar. Also allgemein die Inszenierung hat schon einen geilen Feel, das kommt noch dazu. Und dann beobachten wir halt, was da alles passiert so und gucken halt, wie die Charaktere ticken, weißt du, so in diesen 24 Stunden halt bis zu seinem Haftantritt und das ist geil.
Sollte er ursprünglich Brittany Murphy machen, ne?
Stimmt, ja.
Die Rolle der jungen Studentin,
ja.
Oder Schülerin. Sein Vater wird von Brian Cox gespielt.
Das sind die Rollen, die ich nicht mehr wusste, dass da Logan Roy und Anna Pinguin und Isaiah Whitlock Jr. dabei sind, das habe ich nicht mehr gewusst. Aber wie krass ist
ja,
das?
Ja, wie geil, dass das For The Wire gebracht hat.
Ja, vor allem, ne? Wie krass ist das, dass der außerhalb von The Wire auch in anderen Filmen und
in
Serien
allen.
Sein...
Ich kenne bisher keine Figur, in wo er das nicht gebracht hat.
Wie geht denn
hat,
das, Alter? Das
voll geil, Mann.
Alter. Ich so, Alter, hier macht er das wieder.
Weil bei Your Honor, wo er den besten Freund von Your Honor spielt, bringt er das genauso.
Wie lustig.
Nee, Shit. So sein Signature-Move ist. Geil.
Wie witzig, dass er das so übergreifend macht. Ey.
Ja.
Ja.
Nee, also tatsächlich bisher wirklich jedes Mal, wenn ich den sehe, bringt er das früher oder später.
Und ganz am Anfang in der Rückblende, wo wir Rosario Dawson auf der Schaukel sehen, wo sie halt Edward Norton zum ersten Mal, also in der Rolle von Monty zum ersten Mal begegnet, schaukelt sie ja neben Vanessa Felito, die ja beide bei Death Proof mitgespielt haben. Vanessa Felito war ja die mit dem Lapdance.
Ach, okay.
Auch noch vor dem kleinen Rosario Dawson war ja auch bei Death Proof
dabei.
Ja,
ja.
Also,
sie ist so schön anzuschauen. Vor allem also in dem Film, ich meine, in dem Silberkleid, das ist schon nett.
Ja, Silberkleid liegt in der Badewanne, regelt sich auf der Couch in Klamotten. Also da, ich habe schon gedacht, da Lee kommt auf seine Kosten hier.
Ja, war so.
Natural, wie sie heißt.
Aber ich war nicht alleine, weil das Ding lief auf der Berlinale, war nominiert für den Goldenen Bären, hat ihn nicht bekommen. Ich habe nachgeguckt, der Film, der ihn bekommen hat, den kennt kein Mensch. So sind wir in Berlin. Wir geben dann den Film, die man schnell wieder vergisst, lieber den Preis. Ja gut, egal. Aber Spike Lee ist ja eh auch jemand, das hat bestimmt auch andere Gründe, aber der geht ja bei Preisverleihungen ganz gerne mal leer aus. Nichtsdestotrotz macht er immer wieder Filme, die ganz gut sind.
Ja, ja, ist nicht alles geil, aber der gehört schon zu den Filmen von ihm, die ich sehr, sehr mag.
Ja, ich auch.
Ohne Frage. Wie geht's dir jetzt nach der Neusichtung?
Also ich habe mir dann schon zwischendurch gedacht, ach, die Handlung ist im Grunde super billig. Weißt du, so, weil, okay, es gibt so ein Geheimnis, wo du dann noch so ein bisschen auf eine Auflösung wartest, ne? Das ist ganz cool. Also da ja, wieder weiß, das Vertrauensthema. Aber darüber hinaus ist es im Grunde, ich muss das lassen. Darüber hinaus ist es eigentlich nicht groß, so die Geschichte. Aber das Schöne ist, dass sich hier ja ganz viel zwischen den Zeilen abspielt. Das ist eben zum einen diese Sicht auf das Post-9-11 New York.
Ja.
Das ist, ich meine, hier, Alter, Donald Trump wird hier schon kritisiert. Wie geil ist das denn?
Ja, ja,
also stimmt. David Benioff hat es einfach kommen sehen. Oder was? Finde ich so geil. Du hast ja also echt schon so ein paar Sachen.
2002 abgefahren, ey.
Wo du denkst, okay, abgefahren, Mann. Die haben einfach sehr geilen Blick auf die Welt gehabt, so nach 9-11 und haben das irgendwie geil auf Film gebannt.
Sehe ich auch so. Der beste Film, der 9-11 irgendwie, wo 9-11 irgendwie eine Rolle spielt, ist der hier, finde ich.
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann.
Mir fällt kein anderer ein, wo ich sagen würde, er kommt da ran.
Ich wüsste jetzt auch, könnt ihr nicht alle Filme aufzählen, wo 9-11 so am Rande auch mal eine Rolle spielt? Gibt halt die, wo es eben krass im Fokus steht, ne?
Vielleicht der mit Robert Pattinson, die Rom-Com. Hast du den gesehen? Weißt du, welche ich meine?
Was eine Frage. Hast du die Rom-Com mit Robert Pattinson gesehen, Alter?
Naja, gut, okay. Ich verrate mal nichts. Wäre ein mieser Spoiler.
Ah, okay.
Okay. Ja, gut, aber unterm Strich. Hat er Federn gelassen?
Ich glaube nicht. Nee. Also ich weiß nicht, ob ich da früher mal so bei 10 Punkten war oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich glaube, das ist immer noch auch nicht mein liebster Spike Lee. Ich glaube, es gibt immer noch Filme, die ich mehr mag von ihm. Aber schon ein guter, echt guter Vertreter. Aber auch hier wieder, ne, ich mich dann so ein bisschen dabei ertappt, wie ich, glaube ich, den Film geiler finde, als er ist, aufgrund der beteiligten Leute. Weil hier ist halt kein Schauspieler dabei, außer vielleicht Anna Paquin, den ich oder die ich nicht wirklich feier. Also vom Hauptcast sind alle wirklich, die schocken noch. Edward Norton, Rosario Dawson, Barry Pepper, Philip Seymour Hoffman und Brian Cox.
Ja, bin ich im eingestiegen. Halt, das ist schon krass, ja.
Fette Legenden, Alter.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, dass ich dem Film deswegen wahrscheinlich ein bisschen mehr Punkte gebe, als er bräuchte. Ja, aber
mit einem anderen Cast, hast recht.
Irgendwie das. Und dann ist mir ein Ding aufgefallen, ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast, das ist mir in den Sichtungen davor, zumindest ist es nicht hängen geblieben. Mhm. Der macht mit dem Schnitt in manchen Situationen was Komisches. Und das, ich glaube, es hat System. Ich habe es natürlich nicht noch, dazu hätte man wahrscheinlich direkt nochmal sehen müssen, aber ich bilde mir ein, dass es primär oder schwerpunktmäßig in einer Situation stattfindet. Du hast zum Beispiel die erste Umarmung von, als er ins College oder in die Schule kommt und da ist dieser Kreis, wo Philip Seymour Hoffman unterrichtet und er, Edward Norton kommt zur Tür rein und sie umarmen sich. Mhm. Dann hast du die Umarmung aus dem einen Shot und dann springen die in eine andere Perspektive und du hast den letzten Teil von der Umarmung, die wir gerade gesehen haben, nochmal.
Ja.
Das springt so eine halbe Sekunde zurück und du hast den Teil, kriegst du nochmal aus einer anderen Perspektive. Und das aber ganz schnell aneinander geschnitten, ja, sodass du so ein Dum-Dum hast. Mhm. Und das öfter ist dann auch am Ende bei einer Umarmung mit ihr oder es passiert tatsächlich primär bei Umarmungen. Es war dann, als die Situation in der Schule aufgelöst wird und die Klingel geht und die Schüler verlassen den Raum, da hast du es dann auch nochmal, als die von der Totalen auf so einen Topshot wechseln, wo der Letzte diesen Kreis verlässt, da ist, hast du auch nochmal so einen Moment, wo es gefühlt eine halbe Sekunde zurückgesprungen ist. Und ich dachte die ganze Zeit so, was will er damit? Und dann bin ich aber irgendwann drauf gekommen, oder zumindest wirkt es auf mich dann so, als wären das die Momente, wo er die Leute, die ihm nahestehen, irgendwie umarmt. Oder als, ne?
Es sind zumindest, also ja genau, ich habe das auch so für mich erschlossen, dass diese Kameraspielerei immer dann eintritt, wenn es Verabschiedungen gibt.
Ach, das oder Begrüßung.
Eins von beiden. Also es kam mir schon auch so vor.
Müsste man im Hinblick darauf vielleicht eben nochmal sehen und gucken, also was ist da, gibt's da noch mehr dahinter, weißt du? Weil wenn das immer bei Begrüßungen oder Verabschiedungen stattfindet, dann warum? Ja, weil das vielleicht der Moment ist, den man besonders schätzen sollte, weil dass man ihn irgendwie länger erleben sollte, als er tatsächlich ist.
Das könnte zum Beispiel eine Botschaft sein.
Ist das so ein Ding?
Deswegen diese Sekunde mehr.
Aber dir ist es auch aufgefallen,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war ja schon.
Weil das ist mir früher nie aufgefallen. Und ich dachte mir so,
das hatte ich auch nicht mal im
Kopf. Was will der damit? Also, weil ich bilde mir auch ein, dass das in seinen anderen Filmen nicht so
vorkommt. War auch die einzige visuelle Spielerei tatsächlich hier in dem ganzen Film.
Ja, ja.
Hast du recht.
Aber eben, ist ganz klar ein Stilmittel, wo du nochmal drauf hingewiesen bist, wir sehen ihn in einem Film und so. Und das reißt, also mich hat's halt so kurz rausgerupft und dann habe ich mich halt sofort gefragt, was will er damit?
Ja, klar. Stellt man sich schon die Frage.
Okay, aber hast du auch so wahrgenommen?
Ja, habe ich auch so gesehen. Also mir fehlen auch so 3-4 Anschlussfehler auf. Gerade bei dieser Umarmung mit Rosario Dawson auf der Treppe ist der Hund halt einmal auf der rechten Seite, dann steht er auf einmal links so am Geländer, weißt du, wo ich gesagt habe?
Mensch, den Hund haben wir noch gar nicht erwähnt. Ganz zu Beginn des Films wird ein Hund misshandelt und dann von Monty gerettet.
Richtig, ja.
Das macht ihn natürlich eh schon zum Held, weil Doyle, der Hund, ist mal der coolste Hund der Filmgeschichte.
Mr. Doyle ist schon cool, oder?
Naja, auf jeden Fall. Richtig cooler Hund. Wobei ich mich da auch gleich gefragt habe, na gut, vielleicht haben sie andere Hunde angemalt, Werner Herzog-Style. Weil ich mich noch gefragt habe, mit dem Fell von Doyle könnte es ganz schön schwierig werden, mehrere Hunde zu finden. Weil du hast ja mit der Zeichnung, weil du hast ja normalerweise immer mehrere Hunde, die diesen einen Filmhund spielen.
Hast du nicht im Nachspann geguckt? Da steht doch meistens dann...
Nee, habe ich nicht geguckt. Ich habe zwar den Nachspann geguckt, aber da stimmt, wollte ich drauf achten, habe ich vergessen.
Da habe ich auch vergessen. Aber könnte sein, dass vielleicht nur einer war diesmal.
Ja, stimmt.
Ja, der ist super.
Wirklich oft kam der nicht zum Einsatz, aber der war schon sehr cool.
Der wurde dann auch tatsächlich sein bester Freund.
Ja, geil. Ja, Mensch, klingt ja so, als würden wir den beide immer noch echt gut finden.
Jetzt im Nachhinein?
Was?
War es ja fast schon Foreshadowing, die Stelle.
Welche Stelle?
Na, die Anfangsszene mit dem Hund. Aber ich will jetzt nicht spoilern, aber ich habe gerade drüber nachgedacht, wie die weiteren Charaktere in dieser Szene so reagiert haben.
Ach so. Mhm.
Schon smart.
Der Spike Lee. Clever.
Ja, aber cooler Film für mich immer noch, nach wie vor. Absolut.
Ja. Also vielleicht müssen wir noch erwähnen, dass Tobey Maguire deswegen Produzent ist, weil er tatsächlich damals mit dem Buch ankam, das gesichert hat und ursprünglich den Plan hatte, das selber auch zu spielen. Mhm. Dann kam Spider-Man dazwischen und so ist er halt als Produzent auf dem Projekt geblieben.
Ja. Bei dem hätte ich das auch zugetraut. Ist wahrscheinlich jetzt, weiß nicht. Der Drogendealer ist wahrscheinlich dann Edward Norton die bessere Rolle. Ist dann doch, Tobey Maguire ist dann ein bisschen Babyface, aber er kann so einen Charakter und kann auch spielen. Brothers fand ich zum Beispiel, fand ich richtig gut. Kennst du den mit Jake Gyllenhaal?
Wo sie ich den? Weiß, dass es den gibt, aber wollte ich noch nicht sehen. Ja.
Da finde ich ihn super. Aber er hat auch schon gezeigt, dass er schauspielerisch was kann.
Ja, sowieso.
Ja, Budget 5 Millionen, 24 Millionen eingespielt. Nicht der größte Hit von Spike Lee, aber
auf jeden Fall schon mal Plusrechnung, ja. So, Punkte.
Ja, 135 Minuten, genau, Punkte.
Ach so, und Rated R ist auch noch, das ist vielleicht auch nicht unwichtig bei dem Film. Mhm. 7,6 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 69 und Letterboxd 3,9. Da war ich ganz schön überrascht.
Ja, kommt gut weg.
Hätte ich nicht gedacht, dass der so viele Fans hat.
Dann lösen wir auf, wie weit wir von der Realität sind.
Ja.
Also du bist ein Punkt entfernt, ich bin bei einer 9.
Okay, du bist auch ein Punkt entfernt. Ich bin bei einer 8,5.
Du bist bei einer 8,5.
Du bist bei einer 9, Alter.
Yes.
Das überrascht mich aber. Okay. Ja, in dem Fall unentschieden.
Gesamtepisode?
Mhm.
Einigen wir uns auf unentschieden.
Yes, sir. 2,5 für uns beide?
2,5 zu 2,5. Na, immerhin keine Niederlage.
Nee, und vor allem das Geile ist, wir haben immer gleich daneben getippt. Also, ja, könnte man
den
sagen.
Den gleichen Abstand.
Ja, ja. Nee, echt? Also auch immer so am Anfang, ja, siehst ja hier, also es setzt sich ganz gleich zusammen, so.
Also im Grunde genommen waren wir gleich gut.
Das könnte man am Ergebnis schon ablesen, ja.
Im Grunde genommen wollte ich einfach nur einbringen.
Ja.
Ja. Cool. Und im Grunde genommen sind wir jetzt durch, oder?
Ich sage ja nicht genommen, sondern nur im Grunde.
Ach so, im Grunde sind wir jetzt durch?
Mhm,
genau. Im Grunde waren wir gleich gut heute und im Grunde sind wir jetzt fertig.
Mit allem drum und dran halt.
Mit allem drum und dran, ja, richtig. Dann drücke ich jetzt ein bisschen die Outro und wir verabschieden uns.
Ja, bedanken wir uns nochmal kurz bei allen Supportern, mit allem drum und dran. Also bei allen Supportern.
Ein weiß bisschen schon, bedanken wir uns bei euch.
Ein bisschen, aber mit allem drum und dran.
Mit allem drum und dran.
Ja.
Im Grunde
sind wir durch.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.